Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir nehmen am Montagvormittag auf.
Ja.
Ich bin seit Stunden auf den Beinen, bin topfit, komme hier an. Nichts, nichts. Kaffee ich noch habe, nicht.
Ja, ich muss hier noch mal ein bisschen umrühren, aber das wird ja nicht so laut sein neben mir. Ich hatte ein extrem anstrengendes Wochenende. Das ist einfach, das ist so.
Ja. Und du? Ich, um zu dir zu kommen, lege ich tausende von Kilometern zurück. Ja. Dann komme ich hier.
Die Scheiße brauchst du niemandem erzählen. Wärst du sonst auf Malle geblieben, oder was? Wenn wir jetzt nicht
Podcast machen. Ja, das geht machen. Ja nicht. Wie gesagt, wir nehmen am Montag auf und Montagabend gibt es ja die Weltpremiere der Glanzparade. Da muss ich dann ja im Studio für sitzen. Aber im Grunde komme ich montags immer nur für dich hier eingeschwebt. Na? Jetzt nicht mehr. Jetzt
bist du schon nervös?
Ja, total.
So eine neue Fernsehsendung, ja, das ist ja auch für dich.
Bin ganz hibbelig. Lass uns da am Ende drüber sprechen. Lass uns jetzt Köppen zu Wort kommen. Es war ein aufregendes Sportwochenende. Jan.
Ich möchte dazu noch mal sagen, das ist hier der Podcast des besten deutschen Sportkommentators und von Frank Buschmann. Habe ich nämlich letztes Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt. Entschuldigung, Leute. Das mache ich noch eine Weile, so. Bis ich diesen Preis dann wieder abgeben
muss. Mir hat es gestern echt die Sicherung durchgeknallt, was gestern alles los war. Also erstmal habe ich am Pool liegend, gestern war ich das einzige Mal am Pool übrigens, sonst nur am Meer, immer auf meinem kleinen Felsvorsprung.
Ist ja auch viel schöner da, ja, ne?
Aber gestern war ich so ein bisschen schon auf Abreise und so eingestellt und dann habe ich am Pool gelegen und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt guckst du mal bei Sky Formel 1 rein und Monza. Ja, leck mich am Arsch.
Ja, ich hab die Flugshow natürlich, die ja auch wirklich nicht ungefährlich war. Ich hatte direkt wieder den Gedanken, ja, Alter, gut, dass die dieses Halo dann doch durchgedrückt haben vor 3 Jahren.
Ja, haben Ralf Schumacher und Sascha Roos auch sofort gesagt. Und da, es wurde ja auch deutlich, da gab es eine Aufnahme, wo man ganz genau gesehen hat, ohne Halo wäre das für Hamilton blöd geworden. Das ist klar, das ist alles nie ohne in der Formel 1. Und wenn's, du musst nicht mehr lesen. Ich hoffe, du bist ein bisschen vorbereitet.
Ja, ich bin dabei. Ich mache mir doch nur hier meine Notizen auf.
Es ist nie ohne. Und trotzdem, bitte jetzt mir nicht ins Gesicht springen, ist das, was zwischen Hamilton und Verstappen in dieser Saison, in diesem Jahr passiert, das ist für mich Racing. Das ist so ein bisschen Häkkinen, Schumacher, Senna, Prost, diese großen alten Duelle. Die, wo sie sich richtig gegeben haben.
Hatten wir ja jetzt auch lange nicht, muss man sagen. Ne?
Ja,
also in Ansätzen
mal. Und ich fand es einfach, ich wusste genau, was passiert. Und leider ist er ja jetzt auch bestraft worden, muss ja in Sochi 3 Startplätze zurück, Max Verstappen. Aber ich sag dir was, irgendwie fand ich es total geil. Weil ich finde ja, dass Hamilton oft auch so am Rande des Erlaubten agiert und viel
nutzt. Das finde ich übrigens auch. Hatten wir das nicht neu? Erst war das, wo war das denn? Silverstone so?
Ja, genau.
Das verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht. Das war doch, also fast das Gleiche in Anführungszeichen. Ich will es jetzt nicht bis in die Unendlichkeit diskutieren, aber da waren sich alle, da müsste eigentlich eine Strafe für Hamilton geben, da gab es gar nichts.
Ja, ich glaube, das wissen am Ende, das Reglement, wissen dann die Rennkommissare besser als wir, aber so vom reinen, puren Gerechtigkeitsempfinden und so wie ich auch Auto fahre. Leute, glaubt das jetzt bitte nicht wieder.
Gott, ey. Er kommt ja gerade vom Flughafen. Er hat auch geguckt, dass er auf der A9 in München die Curbs mitnimmt.
Nein, Leute, bitte, ja, bitte. Es soll echt immer Menschen glauben, die sich aufregen und sagen, ja, da. Es ist Spaß. So, pass auf. Aber ich wusste auch, wir hatten ja schon in der ersten Runde, glaube ich, ganz am Anfang des Rennens war es ja schon einmal ganz eng. Da hat Hamilton zurückgezogen im Duell zwischen den beiden. Und diesmal hat er nicht zurückgezogen und Verstappen, wie er sofort sagte, ja, das passiert halt, wenn man keinen Platz lässt. Es war, also, Verstappen wusste, was da passieren wird. Der wusste das.
Ja.
Natürlich. Aber ehrlich gesagt finde ich es geil. Weil, ja. Ehrlich gesagt finde ich es geil, weil dadurch hat er aus diesem Wochenende, nachdem, wir hatten ja auch diesen verpatzten Boxenstopp bei Red Bull und so, aus diesem verpatzten Rennen, so nicht Wochenende, aus diesem verpatzten Rennen hat er damit noch das Beste gemacht, denn er verliert im Rennen keine Punkte auf Hamilton. Und ich finde, aber das ist jetzt eher Laien und fanhaft gesprochen, so ein bisschen hat er Hamilton auch was zurückgezahlt irgendwie.
Ja.
Das Blöde ist immer diese Geschichte, wenn du dann diese Slow-Mos siehst und siehst den Reifen da, wie der auf Halo aufsetzt und wenn Halo nicht da gewesen wäre, ob er den Helm hätte erwischen können. Da habe ich dann immer so, da ist meine kindliche Freude dann schon mal weg. Und was mir nicht gefallen hat, ich habe nicht so deutlich erkennen können, dass Verstappen sich deutlich zumindest erkundigt hat, was mit Hamilton ist, ob er genau geguckt hat, was mit dem ist.
Ja,
das finde ich tatsächlich nicht so, das ist nicht Fair Play. Ich finde da, bei aller Rivalität, bei allem, was da abgeht, was ich echt liebe, das ist Racing, aber da hätte ich mir dann eine andere Reaktion gewünscht. Aber ansonsten ist das echt eine geile Saison in der Formel 1.
Gut, und ich meine, wenn er das jetzt, wie viele Rennen haben wir noch? So 8 oder so? Ich
weiß gar nicht mehr.
Wenn er das jetzt noch 8-mal so hinkriegt, dann ist er ja auch Weltmeister. Insofern ist ja eigentlich klar, wie er es fahren muss.
Nein, ja, ja.
Das ist natürlich Spaß. Aber
so sind auch schon Menschen Weltmeister geworden übrigens, ne? Indem sie den anderen rausgenommen haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, ich bin mal, also ich hab davon nichts sehen können, weil ich, also diese Szene habe ich natürlich gesehen. Er hat es dann am Ende, oh Gott, haben es eigentlich die McLaren haben es gut nutzen
und zwar,
können, ne?
Und zwar haben die dann das ganz, ganz souverän, Ricciardo und Norris, aber ohne auch nur ansatzweise gefährdet zu sein, wenn, dann hätte eh nur noch Valtteri Bottas, der ja vom letzten Platz, hat ja einen Motorwechsel vor dem Rennen losgefahren ist, der hatte ordentlich Speed, aber also die haben das Rennen dominiert tatsächlich. Also auch mein Freund Checo Perez.
Ich wollte gerade fragen, was hat Checo denn gemacht?
Checo hat dann auch noch eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt. Er ist am Ende, glaube ich, 5. oder 6. geworden.
Er hat das sogar, mir hat jemand ein Bild geschickt, er hat das sogar auf seinem Rennanzug stehen, Checo.
Ja, also, ja, aber weißt du, ist ja immer ganz schön, wenn du erstmal ein bisschen immer auf mir rumtrampelst.
Nein, ich habe mich daran gewöhnt.
Ich bin altes Schlachtrost. Ich kann das ab. Die haben das total dominiert, ganz kurz. Und als dann am Ende von Zac Brown und Andy Seidel dann noch die Direktive
die Teamchefs.
Kam, genau, ihr könnt jetzt könnt ihr, fahrt zu, gebt Gas. Dann hast du mal gesehen, was in den Autos wirklich noch drinsteckt.
Ja.
Also dann war gar nichts mehr zu machen für die Plätze 3 und 4.
Ah, da haben die davor Motor und Reifen
geschont. Genau, genau. Und dann sind
ich
die
finde,
richtig
weißt weggezogen. Du, das ist das, was mir so ein bisschen, also gut, hatte jetzt das Wochenende dann keinen, aber das hat mir so ein bisschen, Sandford, wo du dann merkst, was an schnellsten Rennrunden möglich ist und dass die wirklich nur noch, das finde ich so, dafür gibt es ja keine Lösung, aber das finde ich in der aktuellen Formel 1 so ein bisschen nervig, dass es so viel nur um Reifenschonen geht. Mhm. Das finde ich so ein bisschen traurig, weil genau das, was du sagst, wenn man dann sieht, was möglich ist oder auch wenn man sich Qualifying-Zeiten anguckt und mir ist klar, dass man nicht jede Runde wie eine Qualifying-Runde fahren kann, dafür ist die ja, dafür hat die ja einen Einfluss und deswegen gibt man da einmal alles, aber ich finde das trotzdem ein bisschen, ich habe das Gefühl, das war früher nicht so, oder? Dass man
nein,
auf die Reifen gucken musste?
Ja, auch und anders, aber natürlich ist das von der Technologie her halt eine irrwitzige Sportart, die Formel 1. Und ja klar, wenn du da, je nachdem, wie du dein Auto eingestellt hast, dann wird ja teilweise, musst du darauf achten, je nach Strecke auch noch, ob der Reifenabrieb vorne links besonders groß ist
oder vorne rechts oder hinten
links. Das ist durch das Feintuning, durch die Feinabstimmung, Fahrwerk, Motor, Antrieb, hast du nicht gesehen, das ist schon irre. Und natürlich ist das alles technischer geworden. Das hat uns ja alle in den vergangenen Jahren auch so genervt. Deshalb tut es ja so gut, dieses Duell zu haben, zwei Autos unterschiedlicher Stärken, aber insgesamt durch die unterschiedlichen Strecken vielleicht gleichwertig in dieser Saison, zwei super Fahrer. Ich finde, das macht endlich mal wieder Bock. Und das gestern war natürlich so eine Szene, also die Leute um mich rum haben gedacht, was ist mit ihm denn los? Weil ich echt, ich glaube, ich habe sogar Lecco Mio gerufen.
Hast du den ganzen Pool zusammengebrüllt?
Ja, gebrüllt nicht, aber ich, das war ja eine Szene, das war ja Irrsinn. Ne?
Also, naja gut, wer weiß, wenn man mal miterlebt hat, wie Buschi sich in diesem Robinson-Club da so aufführt, da... Ist das noch einer der Harmlosen?
Dann bist du wieder auf Krawall gebürstet? Ich bin eigentlich total wohlgelaunt und tief.
Entschuldigung, wobei doch, eigentlich bin ich ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil das muss man sich natürlich auch mal auf der Zunge zergehen. Du hast schon gesagt, wenn, dann wäre es noch Bottas gewesen, der die zwei McLaren da runter. Also die beiden mit Abstand besten Autos fallen aus und Ferrari ich komme da nicht von weg, hat immer noch nichts mit dem Sieg zu tun.
Auf Wobei Leclerc und auch Sainz sind jetzt kein schlechtes Rennen gefahren.
Ja, aber das Auto ja, ist nicht gut so. Und das ist doch Wahnsinn. Wirklich, wie lange ich. Also es ist ja kaum noch einer Notiz wert, aber ich muss da immer mal wieder meinem Erstaunen Ausdruck verleihen. Ja,
der VfL Gummersbach war früher auch deutscher Meister im Abonnement. Im
ja, Handball. Jetzt höre ich. Abonnementsmeister, wie Buschi das meint.
Abonnement, sag mal, jetzt pass mal auf. Ich bin von wirklich vielen, werde ich immer häufiger darauf hingewiesen, dass du störrisch bist, dass du abgehoben
Buschi,
bist.
Buschi, du darfst mir gerne alles vorwerfen, aber ich habe dir schon mal gesagt, bitte hör auf, wenn du einen eigenen Vorwurf an mich anbringst. Hör auf, die Leute zu missbrauchen und zu sagen,
der alte graue
von
Mann,
vielen werde ich. Ja, der ist ja, den nehmen wir mal ein bisschen raus.
Ach,
ja?
Den nehmen wir mal ein bisschen raus, ja. Okay. Vielleicht spreche ich heute Abend in der Glanzparade ein paar Hochzeitswünsche an.
Ach Gott, ey.
Okay, so was guckst du die ganze Zeit auf deine Handy? Hast du noch was zur Formel 1?
Ja, ich muss mal überlegen. Nee, Formel 1 habe ich habe ich sonst nichts mehr.
Weil du
mehr.
Nichts gesehen hast auch. Ne?
Nee, genau.
Vielleicht
das,
eins noch, Mazepin wieder, nicht ganz so schlimm, ist alles ein bisschen besser, aber hat wieder,
Was hat er denn wieder gemacht? Er ist doch gar nicht ins Ziel gekommen,
ja, ich glaub,
oder?
Ich glaube, er hat nicht Mick Schumacher wieder einmal gedreht? Keine Ahnung. Ich freue mich übrigens auf die Netflix-Doku über Michael Schumacher. Da scheint tatsächlich...
Oh ja, die kommt den Monat, oder?
Ja, da scheint tatsächlich viel drin zu sein, was man eben so doch noch nicht kennt. Und ich glaube, das werden Millionen von Menschen sich anschauen, weil natürlich alle wissen wollen, was ist denn nun mit ihm? Und einfach noch mal mit Blick hinter die Kulissen auf diese großartige Karriere zurückzublicken. Ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr geil. Mhm. So, das wollte ich noch loswerden. So, dann mach doch mal weiter, Florian. Du guckst pausenlos auf dein Handy, das macht mich verrückt.
Ich bin noch ein bisschen müde. Ich muss mir jetzt mal, was haben wir denn noch?
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst
Nimmst
du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ja
noch, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Ach so, ja, oder verdammte Axt, ich bin wirklich völlig...
Mach Tennis, komm, Tennis war großes,
oh ja, ja, natürlich, Kino. Das habe ich mir natürlich, ja, ja. Vielleicht fangen wir vorne an, und zwar Freitagnacht. Ich war natürlich so dumm, es mir wirklich die ersten 4 Sätze lang anzugucken.
Dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt direkt dazwischen dreschen.
Was?
Ich möchte mit was anderem anfangen.
Du möchtest mit dem Finale anfangen?
Nein.
Ja, sondern Raducanu.
Weil ich sonst ein bisschen Angst habe, dass das untergeht. Ich habe mir sehr viel so ab Viertelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale bei den Frauen angeschaut.
Ja.
Und wir haben ja letzte Woche auch schon über die Fernandes gesprochen. 19 Jahre gerade alt.
Ja.
Da haben wir Emma Raducanu noch gar nicht so thematisiert, die als Qualifikantin da durchs Feld
gefühlt ist. Muss ich nochmal geben, ne? 3 Qualifikationsrunden gespielt.
Ja, ja. Und die ist jetzt 18 und die gewinnt das Ding. Und die hat ja in Wimbledon schon auf sich aufmerksam gemacht.
Die gewinnt, ne? Das ohne Satzverlust. Genau. Die hat 20-0 Sätze, ja, in ihren 10 Spielen, ja, gespielt.
Und wir haben bei Grand-Slam-Turnieren in den vergangenen 2-3 Jahren sehr viele, Stand jetzt auch, ja, fast One-Hit-Wonder erlebt, also sehr viel wechselnde Siegerin.
Ja.
Ich glaube, wir erleben jetzt gerade eine neue Ära, weil
Raducanu, Goff, die Jungen.
Ja, und Leila Fernandes
auch. Ja, ja, genau. Ja.
Und wie die Tennis spielen und auch konstant, also du hast gerade angesprochen, Emma Raducanu, die verliert nicht einen Satz. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann die Fernandes, wenn die alles weggeräumt hat.
Qualifikantin, ja, ne? Das ist, ja, es ist wirklich absurd.
Und beide übrigens mit einem wunderschönen Tennis. Und jetzt kommt das, warum ich es vorziehen wollte, Schmizo. Klar werden die heute alle gecoacht, klar sind die nicht mehr wie ein Becker, als er mit 17 Wimbledon gewonnen hat und einfach der Junge aus Leimen war, die werden heute ganz anders auf die großen Dinge vorbereitet, aber mir hat fast noch besser als das großartige Tennismatch, was sie, oder die großartigen US Open, die sie gespielt haben, hat mir gefallen, wie sie sich gegeben haben nach dem Turnier, und da möchte ich tatsächlich sogar die Unterlegene rausstellen, Leila Fernandes. Und das kam aus tiefstem Herzen, das hat man gespürt. Die ist ja sehr, sehr toll unterstützt worden vom New Yorker Publikum. Und wie sie dann am Ende sagt, wenn ich so tapfer, so widerstandsfähig, so großartig bin in meinen nächsten 20 Jahren, wie es New York in den letzten 20 Jahren war, Bezug auf 9/11 2001, da hab ich mehr Gänsehaut gehabt als beim Matchball oder sonst was. Und ich sage dir, ich habe ihr das geglaubt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ihr da einer eingetrichtert hat vom Management. Und am Ende sag mal noch was zu 9/11. Das kommt gerade ganz gut hier.
Ganz, war ja sogar ganz, neben dem Court die Einschrift.
Ja,
ne?
Ja. Also ganz, ganz toll. Ich glaube, wir erleben da eine neue Generation von großen Tennisspielerinnen. Und
ich würde es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wünschen, ne? Weil dazu kommen wir dann gleich vielleicht noch zurück, wenn ich dran denke, dass Steffi Graf, das ist für mich noch unfassbarer jetzt, wo ich gestern Djokovic dran habe scheitern sehen, diesen Grand Slam mal gewonnen hat. Und Serena hat ja, glaube ich, mal, die hat es ja nicht kalendermäßig, aber die hat mal 4 hintereinander gewonnen, wenn ich richtig bin, aber nicht übers Kalenderjahr, deswegen ein bisschen was anderes, aber wir haben es doch gemerkt, ganz ehrlich, auch wenn es für alle anderen dann teilweise bitter war, aber so diese pure Faszination und auch immer diese gleichen 3 Köpfe im Männertennis und nehmen wir den halben mit Murray noch dazu zu sehen, das hat ja schon eine Power entwickelt, also so hat mich, vielleicht war ich auch noch zu jung, aber ich habe schon das Gefühl, das fesselt Leute anders als Anfang der 2000er, wo es mal Hewitt, mal Sampras, mal Kürten war, der einen Grand Slam gewinnt, und vielleicht ist das was, was Damen-Tennis auch so ein bisschen braucht.
Mal Kürten, Guga Kürten hat ja 3-mal Paris gewonnen.
Ja, ja, Beispiel, ja, ne? Natürlich, aber ja, aber wir reden von 3 als Ausnahmeleistung. Ja, bei was reden wir von
so,
Nadal?
Ich bin da nicht
und
so bei dir. Ich glaube, du bist da die Generation, die diese Superstars.
Ja, aber braucht das nicht? Weißt du, ich denke, ich mache jetzt mal einen ganz krummen Vergleich. Ich denke an, wobei die NBA auch nicht mehr ganz so ist, aber grundsätzlich, als ich angefangen habe, mich für Basketball zu interessieren, da wusste ich, keine Ahnung, es gibt die Lakers mit Kobe, es gab ewig die Bulls mit Jordan und so weiter. Und dann habe ich europäischen Basketball geguckt. Und jeder, der ein geiles Jahr gespielt hat, war ein Jahr danach bei einem größeren Verein. Weißt du, so ein bisschen Verlässlichkeit, und ich gucke nach 3 Jahren wieder und sehe, Mensch, der hat doch vor 3 Jahren war das schon, das war genauso geil und jetzt wieder. Und das ist schon so ein bisschen, was mir im Frauentennis manchmal abgeht, ehrlich gesagt. Ich gucke da rein und denke mir, ja, wo kommt die denn jetzt wieder? Hä, die, und
das
wo
verstehe
ist die
ich,
denn?
Das verstehe ich, dass da, also ein bisschen mehr Konstanz, also hier zum Beispiel hier Andreescu, glaube ich, die hat die US Open gewonnen vor 2 Jahren. da hörst du dann zig Grand-Slam-Turniere wieder nichts
so,
von. Ich verstehe, was du meinst. Das
vielleicht ist es auch genau das Gegenteil. Vielleicht macht Frauentennis auch dieser ewige Wechsel aus, aber ich habe so das Gefühl, ich würde gerne mal wieder eine sehen, wo ich sage, Alter, was ich von der schon für Schlachten gesehen habe.
Ja, du bist natürlich jetzt extrem geprägt von den letzten 10, 15 Jahren und da sind diese
100%.
3,5, wie du immer sagst, mit Andy Murray, der leider ja viel zu früh diese extremen Hüftprobleme hatte.
Das wird es ja auch so nicht, ich kann mir das auch nicht vorstellen, bei dem, was danach kommt. Ja,
wobei, weißt du, wenn, das hast du nie gesehen, aber es gab, was waren das für Schlachten zwischen John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl?
Ja.
Was waren das für Schlachten zwischen Stefan Edberg, Boris Becker, Mats Wilander?
Ja, natürlich, genau. Also
es waren eben nicht drei Jungs, die 20 Grand Slams gewinnen.
So, genau. Und das ist doch auch, das halte ich auch für ausgeschlossen, dass das nochmal, aber whoever knows.
Ich doch schon bei meinem Einschweben hier in deine heiligen Hallen gesagt, du sollst nicht immer so totalitär
ja,
sein.
So, aber so, so ja, aber so bin
was
ich.
Was weißt du denn, was
ich habe das extra
Jahren?
In Anführungszeichen, das, aber das erkläre ich nachher, was ich da überhaupt. Ja, aber hast du völlig recht. Das war... das war, könnte der Anfang, also vielleicht erinnern wir uns in 5 Jahren daran und sagen, weißt du noch, als die damals als Qualifikante, muss ja auch sagen, wenn ich es richtig gelesen habe, es war das erste Mal, wir springen nochmal zum Damenfinale zurück, es war glaube ich das erste Mal, dass es ein doppel ungesetztes Damenfinale in einem Grand Slam gibt. Auch das ist ja.
Und das erste Mal in der Open Era auch, dass eine Qualifikantin überhaupt das Turnier gewinnt.
Also so, und das ist, siehst du, und das ist doch irre, weil leg das mal mit dem Männertennis übereinander, wo wir 15 Jahre lang über die gleichen Sieger reden und selbst die Finalisten, natürlich war mal ein Roddick in dem Finale und natürlich war mal ein Wawrinka hat es mal geschafft, Nadal zu schlagen und dann glaube ich ja sogar Djokovic im gleichen Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so war, aber so, aber wir reden von quasi den gleichen Leuten und die mal rangekommen sind, waren die Gesetzten. Das ist ja im Männertennis völlig undenkbar. Also wie weit waren wir davon weg? Wir hatten das Finale Nummer 1 gegen Nummer 2 der Welt und wenn es so nicht gekommen wäre, dann wäre es eben Zverev vielleicht die Nummer, was waren der jetzt? Die 4 oder 5 oder so?
Er war 4 gesetzt.
So, er war 4 gesetzt auf jeden Fall, genau. Naja, das ist schon, und ich bin aber gespannt, ob das dem Frauentennis nicht helfen könnte, dass man sich ein bisschen mehr an 2, 3 Gesichtern
aber
festklammern kann.
Aber mal von all
kann.
Dem super Kram, den du immer forderst, abgesehen, sie haben beide übers Turnier gesehen, ganz, ganz tolles Tennis gespielt. Das ist erstmal das, was für mich zählt. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie da eine neue Ära prägen. Wie gesagt, Coco Gauff kommt da sicherlich auch noch dazu.
Ja.
Und noch ein paar andere garantiert auch. Die Frage ist die Frage der Konstanz. Aber das war geil und die haben mir beide super gut gefallen, auch wie sie sich da auf dem Platz verhalten haben.
Ja.
Jetzt kommen wir
dann
zu
deinem... Dann machen wir da gleich weiter. Ja. Dann machen wir doch direkt das von gestern. Das ist nämlich der springende Punkt. Also erstmal... Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich habe gestern wirklich via auch das New Yorker Publikum mit Novak Djokovic gelitten, weil ich das nicht für möglich gehalten hätte, dass es bei diesem Mann einen Punkt gibt, wo seine Birne mal zumacht, weil das war der, wo die Birne immer offen war und bei 0-2 Satzrückständen in Grand Slam Finals und was weiß ich immer. Gestern hast du wirklich gemerkt und dann seine Tränen, ich kann das alles gar nicht, was müsste man alles allein über dieses Match erzählen? Der holt da dann irgendwann, als das Ding eigentlich schon verloren ist im dritten Satz, holt da nochmal einen Break und es geht nochmal ein 1% Fenster auf, dass hier die wildeste Geschichte aller Zeiten passiert. Du weißt, wie er früher war. Der hätte dann Richtung seiner Bank gebrüllt, das Publikum angepeitscht, der sitzt auf seinem Stuhl und fängt an zu weinen. Weil er wahrscheinlich schon weiß, Alter, ich hab's 27 Mal geschafft und ich werde heute dieses 28. verfickte Spiel, sorry, nicht gewinnen. Das fand ich so krass. Und dann hinten raus, was du über die Interviews gesagt hast, dass er sich dann hinstellt, Tränen überströmt und sagt, Leute, ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt, weil, kurz gesagt, weil er heute einmal alle Liebe vom Publikum abbekommen hat. Das, worunter seine ganze Karriere gelitten und vielleicht auch seine Stärke gezogen hat, weil immer Nadal und Federer geliebt worden sind. Gestern wurde er mal geliebt und das fand ich schon, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich da nochmal dran denke. Das war wirklich, vielleicht war das auch so, dass das sogar noch größer war hinten raus, dieser Moment, als das Match. Weil das Match hat einfach der andere so fehlerlos gespielt, wie man es sonst von Djokovic nur kennt. Also Medvedev, was hat der sich an Fehlern geleistet? In den ersten zwei Sätzen eigentlich gar keine.
Das ist das, warum man Sport lieben muss. Also wenn man da so ein bisschen Antennen für hat. Ja, genau das, was du sagst. Er schafft das Riesenziel nicht. Ich meine, was muss das übrigens für ein Druck gewesen sein? Er ist immer drauf
angesprochen worden. Das hat man gemerkt.
Und er ist nie in seine Zone reingekommen. Er ist nie in das reingekommen, wo er sie alle platt macht. Er hat den Punkt nicht gefunden, wo er hat ja selbst auch gesagt, es reicht ihm ganz oft ein Spiel. Er kann noch so hoch zurückliegen, Es reicht ihm ein Spiel,
und das war,
um in seine Zone zu kommen. Das war das, wo er die Breakbälle vergeben hat.
Drei Stück, ne? 0-40. Ja. Und dann, das Krasse ist, die anderen zwei fliegen relativ deutlich. Es war, glaube ich, sogar ein Ass, den anderen weiß ich nicht mehr. Der allererste, wo er zu null Medvedev hätte breaken können. Ja. Und das ist immer das, was hängen bleibt, auch bei einem Gegner. Zu null Break denkst du wirklich, okay, fuck, da war jetzt nichts eng, sondern der hat mich gerade wegrasiert. Da spielt Medvedev einen sehr halbgaren, das ist irgendwann mit Anfang zweiter Satz, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, welches Spiel. Da spielt Medvedev bei 0-40 eigener Ausschlag einen sehr halbgaren Stopp und Djokovic verschiebt den einfach. Und das waren so Dinge, da dachte man dieses Jahr 100 von 100.
Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich auch bei dieser Maschine. Und das, darum haben ihn die Menschen oft eben nicht so geliebt, weil er eben immer diese Maschine war. Auch er hat einfach diese menschlichen Züge gestern gezeigt. Und hey, überall auf der Welt, aber ganz besonders in Amerika und ganz besonders in New York, lieben die Menschen das. Sie lieben es. Und sie haben es nicht aber geliebt, ihn scheitern zu sehen. Sie haben es geliebt, ihn als Menschen zu erleben. Das
genau, Wie soll man das, weil das ist auch genau, du sagst genau das, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich hatte diesen Gedanken beim Wimbledon-Finale 2019, als Federer 40-15 vorne ist, im letzten fünften Satz uns nur noch ausservieren muss und bei eigenem Ausschlag schafft das nicht, ein 40-15 zwei Matchbälle durchzubringen und am Ende klaut es ihm der Djokovic noch. Und du merkst, wie die ganz Wimbledon, da ist Federer natürlich nochmal spezieller, das ist ja wie Nadal in Paris. Du merkst, dass das ganze Stadion da unzufrieden ist. So, und der Djokovic sitzt da und stopft sich, wie er es immer macht, seinen Grashalm in den Mund und denkt sich, Leute, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe euch doch alles geliefert. Und ich hatte damals schon den Gedanken, es geht nicht darum, dass ich dir den Sieg nicht gönne, aber irgendwie, ich will dich herzzerreißend verlieren sehen. Und ich kann das nicht so ausdrücken, weil ich damit nicht meine, ich gönne dir nicht, dass du nicht gewinnst, sondern ja, das, was du, ich will nicht dieses Maschinenhafte. Ich will, dass du mir mal was gibst, was ich nicht schon kenne. Und das habe ich gestern das erste Mal von ihm gesehen. Und das Krasse war bei mir, ich weiß gar nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn es gewonnen hätte, aber ich hatte im ersten Satz schon dieses. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich mal so mit dem mitfühle.
Weil ja, die Niederlage war sein größter Sieg.
Ja, so. Und das ist völlig skurril, ne?
Ja. Aber das ist die große Oper. Und wie gesagt, dafür, wenn du auch nur ein bisschen Empfindung für sowas hast, musst du den Sport lieben.
Und es wird nie wieder jemanden geben, der diesen Grand Slam schafft. Ja, genau. Ich sag, Buschi, ich bin da. Okay, ich sag zu meinen Lebzeiten, wirklich. Wenn Novak Djokovic, Mr. Maschine und Mentalmonster, wenn der das mental nicht verpackt kriegt, ich schließe das aus.
Also wir dürfen,
das wird es nicht geben.
Ja, ich bin ein seriöser Sportjournalist. Du bist der beste Sportkommentator.
Ich habe das für immer ja in Anführungszeichen gesetzt. Nein, aber ich schließe das aus. Okay. Das schafft keiner.
Gut.
Sagen wir vielleicht noch kurz was zu Medvedev.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir sollten die andere Seite des Netzes in diesem US Open
Finale nicht ganz vergessen.
Da du ja auch auf Twitter unterwegs bist und ich ja zur Glanzparade ein fulminantes Twitter-Comeback gefeiert habe, wirst du gelesen haben, was ich nach dem Halbfinale Djokovic gegen Zverev geschrieben habe, dass am Ende
dass der Medvedev Schleicher, keine Chance.
Der Schleicher profitieren wird oder kann, weil Djokovic hat viel gelassen in den vorherigen Runden, erst recht im Halbfinale. Und Medvedev ist da durchgeschlichen durch dieses Turnier, gar nicht immer herausragend. Bei dem denkst du ja manchmal, okay, der ist eigentlich gerade ganz woanders. Ne? Das ist so dieses klassische Genie, zwischen Genie und Wahnsinn. Aber er hat gestern die Phase, als man dachte, jetzt könnte Djokovic nochmal zurückkommen im zweiten Satz, wie er da irgendwie gefühlt 8 Meter hinter der Grundlinie beim Return steht zum Beispiel. Einfach, um wirklich jeden Ball, jeden ersten Ball erstmal zurückspielen zu können. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Einfach jeden ersten Ball mal zurückspielen können und in den Ballwechsel reinzukommen. Das fand ich total beeindruckend. Klar hat er davon profitiert, dass Djokovic nicht die Beine hatte, nicht den Aufschlag hatte, ohne super ersten Aufschlag, dieses Serve and Volley, was Djokovic so oft gespielt hat gestern, ja, plötzlich. Ja. Es, ohne ersten Aufschlag ist es halt schwierig. Richtig. So, und Medvedev
der
hat
war
das
übrigens, aber der hatte, der, ich fand das jetzt gar nicht so, also natürlich irgendwo überraschend, wenn man Djokovic gesamt sich denkt, aber wenn ich mich dran erinnere, wie der teilweise gegen Zverev serviert hat in dem Halbfinale, ja, ja. War es für mich äußerlich, hätte ich auch gesagt, ja bitte, geh dafür, du bist müde und du schlägst aber hervorragend auf. Das ist doch das Naheliegendste der Welt, aber das hat das, Medvedev hat es ihm nicht gegeben.
Genau, und Medvedev ist, ist glaube ich, wirklich, der, ich glaube, er hat, dass wir das mal sagen würden, er hat Djokovic auch im Kopf geschlagen. Wobei man eben eins sagen muss, ich habe vorhin mal kurz den Druck angesprochen, wenn du jede Sekunde, die letzte Woche gefühlt, immer wenn dich einer anspricht, auf den Gewinn des Grand Slam angesprochen wirst, schaffst du es auch nicht als Mentalmonster, das komplett
ja.
raus?
Es sind ja inzwischen, wie viel sind es, wie lange ist Roland Garros her? 4 Monate oder was? Als er wirklich, eigentlich normalerweise kannst du diesen Grand Slam ja allein schon abhaken, weil du es nicht schaffen wirst, Nadal in Paris zu besiegen. So, und da ist dieses Fenster aufgegangen, hat Stach gestern auch nochmal im Kommentar erklärt, so. Dann kannst du dir überlegen, wie lange denkt der jetzt schon auf diesem Ding rum? Ja. Das ist ja, ja Wahnsinn.
Und wenn er nicht drauf rumdenkt, wird er drauf rumgedacht, ja, weil genau. Jeder drauf anspricht. Also, aber trotzdem, Medvedev soll hier nicht untergehen. In 3 Sätzen, glatt am Ende, mit einer fast fehlerlosen Leistung, vor allem in den ersten 2 Sätzen. Das war schon ganz großes Kino. Und der ist ja auch ein spezieller Typ einfach. Ich mag den, ich mag diese Leute, die so ein bisschen verschmitzter sind.
Wie der grinst, ja, ne? als er Matchball, seinen ersten bei eigenem Aufschlag hat und die Halle, war es da eine Halle oder ich weiß es gar nicht, ob Dach offen war, ist ja wurscht, das Publikum kommt nicht zur Ruhe und der Schiedsrichter versucht und die wollten ja auch, also man hatte schon das Gefühl, so sind die New Yorker, die wollten ihn in den Fehler zwingen, weil die einfach nochmal was von Djokovic sehen wollten und dann schlägt der, glaube ich, das erste Ding ins Netz, grinst sich ein und dann ging ja, glaube ich, die Musik los und dann kriegt er nochmal 2, also wirklich abstrus. Und der steht da und grinst sich ein. Ja, und das ist ja nichts, was du steuern kannst.
Nein, der ist speziell. Du, auch sein Jubel dahinter, das war ja so ein FIFA, spezieller FIFA-Jubel, den hat er sich vorher wohl tatsächlich überlegt.
Ach nein.
Hat er sich vorher überlegt, hat gesagt.
Ich hatte echt Angst, dass das ganz schön wehtut übrigens.
Er hat gesagt, er möchte was Spezielles. Wenn das gelingt, weil er eben auch im Hinterkopf diese Niederlage gegen Nadal vor 2 Jahren hatte, ja, hat er gesagt, er möchte was ganz Besonderes machen und hat sich dann diese besondere Tastenkombination am Controller für FIFA, hat er gesagt, das ist es, das will ich haben. Und deshalb mache ich diesen Jubel.
Wirklich? Das habe ich nicht.
Habe ich heute Morgen irgendwo gelesen.
Okay. Geil.
Im Taxi. Ja, also sensationell. War eh ein tolles Turnier. Müssen wir noch kurz über Zverev sprechen, der ja Djokovic auch am Rande der Niederlage genau, hatte.
Eins vielleicht noch ganz kurz, ja. Was ich immer, ich fand das herausragend, das muss ich, will ich noch einmal sagen, dass Eurosport es wirklich geschafft hat, sich den Team dazu zu holen. Das war jetzt nicht, der hat in der Tiefe gar nicht viel extra gebracht, weil was willst du neben Boris Becker, der bringt dir genug Tiefe, so, aber ich finde das, nur dieses Ding, dass da sitzt der amtierende Titelverteidiger und wenn der schon nicht mitspielen kann, dann sitzt der da am Mikro, fand ich herausragend und ich fand auch, da war jetzt gar nicht so viel Tiefschürfendes dabei, das habe ich nämlich von ein paar Leuten gelesen. Ich fand das trotzdem herausragend. Allein so Kleinigkeiten, wie der erzählt, angesprochen auf die Vorhand von Medvedev, die man einfach nicht sieht. Man weiß nicht, was der tut, weil der so eine kurze Peitsche hat, dass er sagt, ja, brutal schwer. Es ist genau so, man kann sie nicht lesen. So, das sind so kleine Sachen. Das kann mir nur der sagen, weil das kann mir der Becker sagen, dem glaube ich das auch, aber der hat nun mal nie gegen den Medvedev gespielt. So, und das fand ich geil. So, und jetzt Zverev.
Ja, also schließe ich mich an. Ich gehöre ja zu denen, die auch andere Sender und Kommentatoren, Moderatoren, Experten gut finden, nicht nur die, wo man selbst rumspringt. Dass Eurosport herausragende Tennisübertragung war und das mit Dominic Thiem nochmal
garniert.
Schlagobers obendrauf, die Sahne auf dem Kuchen.
Oh Gott.
Das war schon großartig. Ja, und Zverev, muss ich sagen, der wird Albträume haben, ob des dritten Satzes gegen
ist
Djokovic.
Der scheiß dritte Satz.
Denn das war wahrscheinlich die Entscheidung, dass er, auch wenn er den vierten dann noch gewinnt, aber irgendwie, den muss er sich holen.
Ich bin hundertprozentig bei. Ich habe mir auch davor schon gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Mischa, sein Bruder, hat glaube ich, 4 Sätze getippt und sein bester Kumpel war noch kurz davor im Interview, der hat gesagt, in 5 Sätzen gewinnt das. Da habe ich gesagt, nee, das schließe ich, der wird nicht in 5 Sätzen gegen Djokovic gewinnen. Und deswegen, mir ging es genau, wie du es gerade gesagt hast. Erster Satz, okay, das war noch okay. Den dritten und die Chancen waren ja da. Und das ist das, natürlich war ich in dem Moment ein bisschen angesäuert, weil ich Zverev so gegönnt hätte. Und weil es dann mit Djokovic auch nicht ganz so dramatisch gewesen wäre. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, ist im allerletzten oder im Halbfinale zu verlieren. Aber das ist die Qualität von Djokovic. Ihr habt noch nie einen gesehen, der in der Regelmäßigkeit Sätze gewinnt, in denen er der schlechtere Spieler ist. Und vielleicht ist das auch noch die größte Achillesferse von Zverev, Sätze nicht zu gewinnen, wo er der Beste ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon oft gesehen habe, aber das ist mir in diesem dritten Satz extrem aufgefallen.
Ja, ich tue mich da schwer. Ich habe auch diese Statistik gelesen, die natürlich jetzt einige rauskramen, noch keinen Top-10-Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier geschlagen.
Erstaunlich.
Hätte ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt. Aber bei den US Open jetzt im Halbfinale gestanden, letztes Jahr im Finale gestanden. Also der Weg passt ja bei Sascha Zverev. Du kannst auch gegen Djokovic verlieren. Wie gesagt, es ist dieser beknackte dritte Satz gewesen. Ich finde, er hat ein super Turnier gespielt, muss man ja, wirklich sagen. Ja.
Wenn das so weitergeht, wird er das Ding auch gewinnen, weil er es jetzt schafft, sich in den ersten Runden ein bisschen Zeit und Kraft zu sparen.
Der wird ein Grand Slam-Turnier gewinnen.
Ich glaube aber schon, weißt du, das finde ich vielleicht noch so ganz, also zum Glück, bei Federer leider eher nicht, aber bei den anderen beiden wird es ja noch ein paar Jahre geben, wo sie spielen. Ich glaube aber schon auch, dass
also das bei Nadal übrigens wäre ich auch mal ganz vorsichtig.
Ja,
da
ist
gibt's,
das so
arg? Ja, das ist diese Fußverletzung, die man
ja, und bei dem, der kommt natürlich komplett über seinen Körper, ne?
Genau, und er hat einfach seinem Fuß extrem viel zugemutet, weil er schon sehr früh dann ein Problem am Fuß hatte. Das hat man dann kompensiert. Und dadurch, dass man es kompensiert hat, durch eine andere Stellung, durch eine andere Haltung, ist der Rest des Körpers, vor allem des Beines, auf der Seite, wo der Fuß ist, extrem malträtiert. Und da habe ich jetzt alles mit Vorsicht zu genießen, habe ich neulich gelesen, dass es schon Leute gibt, die sagen, das wird natürlich jetzt immer schwieriger. Und du hast schon angesprochen, er kommt über den Körper, wo man sagt, da kann er durchaus nochmal gewinnen. Paris, das geht mal richtig auf die Knochen, da habe ich so lange auf dem Platz.
Ich glaube also, aber auch, das ist auch das Einzige, glaube ich.
Federer wird kein Grand Slam-Turnier mehr gewinnen. Also da kannst du dir, glaube ich, ganz sicher sein. Das wird nicht mehr funktionieren.
Hör auf mit deinen absolutistischen Aussagen.
Nein, aber Schmizo, das
ich möchte, dass das in Wimbledon nochmal funktioniert. Kannst du mir sagen,
doch,
das ist mir scheißegal, wie realistisch
auch schön,
das ist.
Aber
ja, so,
du bist
und
doch,
so,
du willst doch so mal Sportjournalist
lang, werden. Solange das im Rahmen des Möglichen ist, werde ich daran glauben.
Also wenn du so weitermachst, kannst du demnächst irgendwelche Hunderennen kommentieren.
Würde ich auch machen. Du weißt, für Geld tue ich alles. Da komme ich ganz nach dir. Ja, ich sage dir, ich glaube, was schon wichtig sein wird für... Also wir reden schon, weißt du, wenn Zverev es jetzt nochmal schaffen wird, Federer zum Beispiel zu schlagen, ist das so hoch zu hängen? Naja, man wird sagen, mein Gott, da war der 40 und nur noch ein halber Federer. Bei Nadal hast du das Problem angesprochen. Ich glaube, es wird für ihn aber schon wichtig sein und am besten sogar Djokovic, dass er nochmal einen von denen in einem ganz großen Match...
Er hat Djokovic im ATP-Finale geschlagen.
Ja, nein, ich meine aber wirklich 5
Im
Satz.
Olympia-Finale.
Ja, und ja auch bei den ATP-Finals.
Im Olympia-Halbfinale.
Nein, du hast recht. Ich glaube trotzdem, dass ihn das wurmen würde, wenn es am Ende heißen würde, ja gut, der hat aber auch erst das bei den Grand Slams mal geschafft, als die drei Großen dann mal weg waren.
Das muss ihm doch egal
glaubst
sein.
Glaubst du?
Ja, muss
ich
doch.
Ich denke ein bisschen so.
Ja.
Ich denke ein bisschen
ja, weil
so.
Du bist so ein bisschen so ein Instagram-Sportjournalist. So, weiter.
Was ist denn das für eine neue Beleidigung? Instagram-Sport. So, habe ich noch irgendwas vergessen zu, nee, ich glaube.
Ich mache ja lieber Urlaubsfotos bei Instagram.
Eine Sache vielleicht noch kurz, da habe ich schon wieder gestaunt, das schieben wir jetzt einfach mal rein, bevor wir dann wahrscheinlich ja doch zum Fußball, NFL müssen wir natürlich noch machen. Olympia, Nordkorea hat ja verzichtet. Das ist schon die Krönung, ne?
Ja, ja.
Da verzichten die wegen Corona. Und wir alle wissen sehr wenig darüber, was in diesem Land losgeht. Aber alles, was ich so an Expertenmeinungen darüber gelesen habe, war unisono. Das ist eine sehr gute Entscheidung von Nordkorea, weil das Gesundheitssystem dort ist nicht darauf ausgelegt, dass man vielleicht mal den Virus über, wenn man Pech hat, ein paar olympische Athleten ins Land trägt. Und dann kann das ganz schlimme Folgen haben. So, dann sagen die deswegen, das ist wirklich Wahnsinn, dann sagen die deswegen die Olympischen Spiele ab und dann werden die bis Ende 2022 gesperrt.
Ja, du, das wollen wir jetzt über das IOC sprechen, ja, aber direkt über Gianni Infantino und seine Idee zu alle zwei Jahre ja, eine Fußball-Welt.
Das ist natürlich direkt das Nächste, ey, aber das ist doch wirklich, Buschi, da könnte ich mich aufregen. Ja. Weißt du, dann legen sie sich wieder in einem Jahr ist ja schon mit Peking ins Bett. Aber sagen dann, wenn einmal ein Land was für die Gesundheit und die Vernunft walten lässt, dann sagen sie, nee, jetzt seid ihr raus.
Ja.
Ich finde das wirklich...
Das IOC halt.
Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Ja, aber wie können die sich denn nachts noch hinlegen und einschlafen?
Du, weil die haben sehr teure, bequeme Betten.
Das macht mich wirklich fertig.
Ich werde auch hier jetzt heute nicht über FIFA, diesen Irrsinn, alle zwei Jahre eine WM... Lass uns die schönen Dinge besprechen.
Hat Jürgen Klopp das Relevante zu gesagt. Der hat gesagt, Leute, was wird passieren, wenn wir diese WM alle zwei Jahre machen? Dann spielen wir auch alle in zwei Jahren eine EM. Das braucht ja keiner meinen, dass die UEFA dann nicht nachzieht. Und damit ist das Ding durch. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, die Belastung für die Fußballer wird einfach zu groß. Ne? Ich sag dazu.
Das macht doch auch keinen Spaß mehr. So, hast du da noch Bock drauf?
Nein, guck mal. Entschuldigung an alle Eishockey-Freaks. Wen interessiert noch eine Eishockey-WM, wenn die jedes Jahr, kommt auch noch dazu, dass sie auch noch im Mai immer stattfindet. Aber jedes Jahr eine WM, das entwertet auch. Geht mir beim Biathlon übrigens auch so, wenn jedes Jahr ein großes Ereignis
ist. Es ist ja schon beim Handball so. Nur da sage ich. Da
nervt es mich übrigens auch.
Ich verstehe.
Und auch da ist die Belastung übrigens zu groß.
Viel zu groß. Aber da ist es halt das eine Fenster, wo alle sagen, da stehen wir im Schau, ist ja im Fußball was ganz anderes. Brauchen die ernsthaft noch mehr Fenster, die Fußballer? Nein, die brauchen mal Ruhe.
Es klingt.
Kommt denn jetzt? So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. Ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy, geht nicht drum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Kriegst du ein Päckchen?
Ja, wahrscheinlich. Das musst du mal alleine.
Ja, ich mache jetzt weiter. Also, wir wollen das hier auch gar nicht so vertiefen, Leute. Der kriegt bestimmt ein Päckchen. Hat er bestimmt bei so einem Versanddienst bestellt, damit er morgen Fußball gucken kann oder so. Da kennt er ja keine Verwandten, der Lurch. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oder er hat schon wieder Pizza bestellt. Der ist ganz, ganz spät. Ganz, ganz spät ist der heute wieder erst aufgestanden. Siehst du ein Päckchen?
Ja, aber
Es
ist natürlich für Helena, aber da gucke ich jetzt direkt mal rein.
Ja, das sind Sportklamotten.
Vermutlich.
Ohne jetzt. Ja, das sind Sportklamotten.
Also Sportklamotten. Gut.
Ich habe nur gerade gesagt,
was denn mit Sportklamotten? Wir machen doch überhaupt keinen Sport.
Ich habe den Leuten nur gesagt, du wärst heute wieder spät aufgestanden.
Hatten wir, habe ich sonst noch irgendwas?
Nee,
ich hast du beim Snooker mitbekommen? Nee, da gab es auch nichts. Klappt jedes Mal wieder. Herrlich.
Football-Auftakt.
Ja. Erzähl du was über Buccaneers gegen Cowboys, Donnerstagnacht, ja, du hast es live gesehen.
Nein, ich habe es nicht live gesehen,
das hab ich mir auch nicht.
Am nächsten Morgen habe ich mir die Highlights angeguckt.
Also nur ganz kurz, für die vielleicht noch gar nicht, traditionell eröffnet immer der Titelverteidiger und ich fand die Ansetzung natürlich grandios, ja. Weil Buccaneers Titel ist klar und die Cowboys sind immer noch, wenn man so die TV-Ratings anschaut, das ist immer noch Americas Team und die größte Mannschaft, ja, die dort drüben und haben, das wollen Dak alle
Prescott
sehen.
Prescott jetzt mit einem super, ja, Vertrag ausgestattet, wieder fit und liefert ein Sensationsspiel ab.
Ja.
Die Scheiße für ihn und die Cowboys war nur, dass Tom Brady ist.
Ja, es ist wirklich
und
Wahnsinn.
Und am Ende, ne, des Spiels marschiert er wieder das Feld runter, dahin, wo er hin muss, bei einem Punkt Rückstand. Sie brauchen das Field Goal und er bringt die Murmel dahin, wo sie hin muss. Und mit Ablauf der Zeit Field Goal. Und sie gewinnen das Ding mit zwei, ne? Ich glaube 31-29 oder so, gewinnen die Buccaneers.
Genau, 31-29.
Und es ist tatsächlich, es ist unfassbar, wie dieser Typ einfach dieses Spiel kann und versteht. Und nochmal, Dak Prescott und er, beide, ich weiß nicht, beide an die 400 Yards geworfen.
So, und das finde ich wieder genau, deswegen, ich finde, also so böse, das klingt natürlich Defense, Blocking, O-Line, wir reden so, aber ich finde schon, weißt du, was mich wieder so beeindruckt hat, wenn ich nur die Stats gesehen habe, die kriegen beide von Leonard Fournette, der so ein richtiges Biest ist, und von Ezekiel Elliott, was mein Lieblingsrunningback ist, einer der kann ein All-Time-bester Runningback werden, wenn der gesund bleibt, so, von denen kriegen die 30, 40 Yards Hilfe und den Rest alles aus dem Arm. Also die NFL geht in die Richtung trotzdem. Du siehst, dass Teams sich leicht tun. Wenn du einen 100 Yard Rushing Running Back hast, hast du gefühlt eine Siegquote von 75%. So, die kriegen keine Hilfe. Ja. Der Gegner spielt sicher dann auch klarer gegen den Pass irgendwann. Und trotzdem, sie liefern einfach beide. Aber das Krasse ist, dass Brady immer, und zwar wirklich verdammt nochmal, immer das Ende für sich hat.
Ja, und diese, weißt du auch, diese, was er ja wirklich perfektioniert hat, sind diese kurzen oder maximal mittellangen Bälle. Da ist dann, ich meine, es ist der Gronkowski wieder mit zwei Touchdowns. Das ist wirklich
Wahnsinn.
Unglaublich.
Der hat seine Karriere schon beendet, so, eigentlich.
Unfassbar,
ne?
Mit Rückenproblemen eigentlich durch und dann funktioniert das wieder, die beiden. Dann, ich sag dir eins, Antonio Brown, da habe ich ja echt gedacht, ja, oh Gott, der ist ja auch so ein Headcase, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich auch eine Megawaffe noch für die Buccaneers. Ja. Sind aber auch wieder ein Ding auf den dabei, mein lieber Schwan. Also
das ist ja der Punkt, ne? Du hast schon gesagt, eigentlich ist Brady ein Kurzpass-Spezialist sozusagen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, 7,5 Yards im Schnitt. Das ist übrigens richtig viel, ja, weil eben dieser Wechsel so, ja, du kannst nicht sagen, wir nehmen ihn die kurzen Pässe jetzt mal weg. Ja, dann zieht der Brown vorbei. Das war bei den Steelers schon so. Du hast eigentlich kein, das sind so, das ist zu viel. Dann hat er noch den Godwin daneben. Gronk hast du schon gesagt. Mhm. Der hatte Gronkowski ist nicht geil, aber der hatte 300 Yard Receiver in dem Spiel. Wo willst du denn da hingehen?
Das ist schwierig,
so.
Und dann hast du natürlich, Stichwort weiche Faktoren, du hast auch einen ganz anderen Respekt. Klar wollen sie es auch alle Brady zeigen und so eine D-Line, die geht los und wenn deine O-Line nicht funktioniert, hast du es schwer. Darauf ist Brady natürlich angewiesen, weil er eben im Lauf jetzt nicht zwingend Angst verbreitet.
Aber das war eher so auf meinem Level.
Aber ey, das war schon geil. Das habe ich geliebt, als ich mir die Highlights angeguckt habe. Und dann gestern das späte Spiel, die Chiefs. Da haben wir dann, das wird der Nachfolger von Tom Brady, Patrick Mahomes.
Der ist Wahnsinn. Ne?
Auch da wieder.
Dieses eine Ding zum Touchdown, was er auf hier den Cheetah raus, der rollt wieder rechts raus, ja, aus der Pocket, steht irgendwo an der Mittellinie. Und es ist wirklich, versucht das mal selber. Ne? Ein Football vernünftig wäre schon schwer genug. Mach das mal im Seitwärts. Das kann sich jeder selber angucken. Und der wirft mit einer Präzision aus dem Laufen und gut, der fängt dann natürlich, und wenn er da vorne mal weg ist, die sind, da haben die ja auch so geile Athleten, ne? Aber ja, bei Mahomes bin ich bei dir. Und die Browns waren wirklich nicht verkehrt. Auch nee, wenn,
die haben ja viele übrigens auf der Liste, dass die richtig gut abschneiden dieses Jahr. Und das haben sie gestern gezeigt, dass man ihnen das wirklich zutrauen kann. Haben ja noch ohne Odell Beckham gespielt. Ja, der ist noch, also da.
Der hat schon das Warm-up so mitgemacht.
Letzte Tests gemacht, aber er hat dann gesagt, ich bin bald wieder dabei, aber heute eben noch nicht. Ja. Also da sind die vorsichtig nach der schweren Kreuzband-OP.
Baker Mayfield, auch gut gemacht. Er wirft natürlich den letzten, wirft er voll in der Doppeldeckung, dann ist das Spiel zu Ende. Das ist schon noch so, da würde ich auch fast sagen, sie hätten ja theoretisch den Game-Winning-Drive noch machen können. Das wäre so ein Ding, das hätte Brady wahrscheinlich hinbekommen. Aber das soll gar keine Kritik an Mayfield sein. Der hat ja auch noch ein bisschen was vor sich. So, der ist ja auch jung, aber ja.
Ja, und Kyler Murray.
Ja,
5 Touchdowns, 4 geworfen, einen selbst gelaufen. Der hat komplett am Rad gedreht. Das hat er, glaube ich, schon irgendwie Anfang des dritten, vierten stand er schon bei 5 Touchdowns.
Ja, krass, also. Ich sehe es gerade. Der hat 21 Passversuche und davon 4 Touchdowns. Das ist natürlich auch eine solide Quote.
Nicht so schlecht, ne? Also der hat mal richtig aufgedreht.
Ja, krass, okay. Ja. Ja, die haben, aber da muss die Tennessee Defense auch, da habe ich jetzt nicht viel von gesehen, aber da Henry wohl gut gestoppt mit keinen, was weiß ich, wie vielen Yards der sonst immer macht, ne? Aber das habe ich du hast ja viel geguckt, hast die Konferenz geguckt, oder?
Ich habe ohne Scheiß, wenn das einer gestern wieder gesehen hätte, was ich gemacht habe, ich habe ja zwischendurch auch noch ein bisschen beim Triell in der ARD reingeguckt, bei mir lief's Handys, iPad und der Fernseher. Ja,
das habe ich mir gestern.
Ja, das lassen wir auch an dieser Stelle komplett raus, das lassen wir. Wir machen Sport.
Ich habe gehört, also der Söder hat gesagt, dass Laschet das Ding deutlich gewonnen hat. Ja, aber
soll ich dir jetzt, pass auf, ich sag dir jetzt mal eins dazu.
Nein, da reden wir jetzt gar nicht drüber.
Zu den Laschet-Bechern, also der überzeugt mich nun auch ganz und gar nicht, aber die anderen beiden übrigens auch nicht.
Fertig. Nein, es ist keine tolle Wahl, aber der eine stinkt halt nochmal besonders. Also
ich will das nur sagen, weil, und übrigens, wir sind hier ein Sportpodcast.
Ja. Was hatten wir noch? Sehr gut aufgelegte Green Bay Packers.
Ja, leck mich am Arsch, was war das denn?
Leck mich am Arsch, ich weiß es auch nicht.
Und dann direkt mal 2 Interceptions von Aaron Rodgers. Was war das?
Das Gute ist, damit weiß man.
Das war 3:38 oder so, ne?
Ja. Ja, man muss das ja nicht auch noch aussprechen jetzt.
Nein, ja, aber was war denn das?
Haben den am Ende sogar auf die Bank gesetzt und Jalen Hurts, was man ja gerne mal macht, dann die, Jordan Love, sorry.
Der hat 5 von 7 angebracht, da war aber egal.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Die haben ein Field Goal geschossen, das ist wirklich, und ich...
Und wie heißt der nochmal, der neue Quarterback von Saints?
Drew Brees.
Nein, pass auf.
James Winston.
So, Winston. Winston.
Naja, spielt, das ist ja nicht der. Ja.
Winston spielt einen richtig geilen langen Ball. Und was sagt der neue TV-Analyst, Drew Brees? Ja. Das ist das. Also, der hat gehört, was du hier im Podcast letztes Jahr gesagt hast. Drew Brees sagt nach der langen Keule von Winston. Das ist das, was den Saints letztes Jahr gefehlt hat.
Nein!
Hat er wirklich gesagt?
Wie geil ist das? Ja. So, aber deswegen weißt du auch, warum der da sitzt.
Ja.
Das ist nämlich, der kann über sich selber geil. Ja, Jameis Winston ist ja, der ist damals, ich weiß das noch, als der gedraftet wurde, als Riesenversprechen zu den Buccaneers, witzigerweise. Der hätte das schaffen sollen, was Brady geschafft hat. Ich bin sehr gespannt, ob das so weitergeht. Das Spiel muss man ja fast, so dumm das geht, das hat natürlich die Defense erstmal gewonnen, weil die ja den Packers gar nichts gegeben hat, aber trotzdem, auch da finde ich geil, der hat übrigens auch mal nebenbei 5 Touchdowns geworfen. Und da frage ich mich auch, was ist eigentlich mit der Packers-Defense los, wenn man von Lauf haben sie nicht gestoppt gekriegt. Ach, ich will gar nicht drüber reden. Ich habe das Ergebnis
nur gelesen, dann bin ich so ein bisschen rein, dann kam ich auf diese Geschichte mit Drew Brees. Du merkst, ich hatte Zeit heute.
Ach, das war gar nichts. Das habe ich gar nicht mehr. Aber die haben Kamera 0 gestoppt. Ach, die haben gar nichts. Leck mich am Arsch.
Pass auf. Immer vorsichtig sein. Erster Spieltag. Du kriegst so ein paar Hinweise. So ein paar haben das bestätigt. Die Steelers gegen die Bills.
Oh, da habe ich gar nichts von gesehen.
Guter Start für die Bills. Und plötzlich kommt dann doch Pittsburgh und holt sich das Ding. Also der alte Roethlisberger. Also die Steelers.
Seit 3 Jahren gefühlt in Rente verfrachtet, ne? Aber.
Was war noch? Die Dolphins gewinnen bei den Patriots.
Also, ja, wobei das war jetzt von beiden Quarterbacks, ne? Von Tua, dem großen Versprechen, und wie heißt er? Der
Lucas?
Ja, es ist ja nicht der Athlet Cam Newton geworden, nein, sondern der, die. Lucas? Komm, ich guck gleich nach. Sag mal, wir sind nicht gut vorbereitet.
Ja, nein, weil ich auch.
Matt Jones.
Wie komme ich denn auf Lucas?
Mac Jones. ich weiß auch nicht, wie du über. Mac Jones.
Jetzt ach, haben Lukas, wir ihn. Der Lokomotivführer. Nein, was weiß was ich denn? Nein, das weiß ich nicht.
Naja, also von den beiden war es ein relativ unauffälliges Spiel so, aber
und die Patriots haben wir auch eh nicht auf der Liste für großartige
Errungenschaften. Und Tua, ich habe die Dolphins ehrlich gesagt auch noch nicht, aber da muss man halt gucken, was Tua so macht. Der ist auch einen Touchdown selber gelaufen, den habe ich gesehen. Ja, mal sehen. Aber sonst, ich glaube auch, oder das waren so die, sonst habe ich die Rams haben die Bears
erst zerlegt. Erster, später, ich habe es mir ja mal gegeben dann zwischendurch, ne? Da hatte ich dann ja die volle Besolung. Da hatte ich Tennis auf dem Handy laufen, dann hatte ich
auf dem Fernseher ran NFL dann und ich, auf dem iPad die deutsche Konferenz.
Genau, die deutsche hier Endzone von den Kollegen von The Zone. Ja. Schon spektakulär, also das ist ja im Grunde Red Zone mit deutschem Kommentar.
Ja.
Das ist schon anstrengend zu gucken, aber ey, Entwarnung, Freunde da draußen, nicht weil die Kommentatoren anstrengend sind, sondern weil die Natur des Footballspiels einfach heftig ist und dann da hin und her und hier und da, das ist schon heftig, aber das ist schon ein großes Kino, also fand ich eine großartige Idee von The Zone, das zu machen, und ich glaube, wir dürfen auch als Honorarempfänger von Sky The Zone so loben, also ich mache das ja sowieso, und wenn ich scheiße finde, sage ich, was ich scheiße finde und umgekehrt. Weil man kann ja über Sky Q.
Ja, jetzt. Ne,
kann man ja auch The Zone.
Nee, also das fände ich auch. Ich finde das, werde ich auch immer mal wieder reingucken. Ich habe es gestern auch zum Teil, wollte dann ehrlich gesagt schon auch mit voller Aufmerksamkeit, ich habe es dann irgendwann wieder ausgemacht. Ich hatte die ganze Zeit Tennis auf dem Fernseher und habe dann mal auch auf dem Handy in diese Konferenz, in die Endzone reingeguckt. Aber ich wollte dann voll, weil ich finde, das war emotional so krass, wollte ich voll Tennis sehen. Mir hat es trotzdem gefallen und ich finde, das machen sie auch gut. Nur das mit dem Fußball sollten sie sein lassen. Das ist bei Sky einfach besser aufgehoben. Das muss man schon mal sagen.
Wieso?
Das war ein Spaß.
Ja, aber ganz ehrlich.
Ja, sorry.
Wenn
unser CEO jetzt kommt und sagt,
Buschi,
was lobst du denn hier der Sohn? Dann kann ich sagen, ja, hast du gehört? Ich habe direkt gesagt, dass wir
viel mehr. Geflügeltes Wort in der Sportjournalisten-Szene ist der abgehobene
Florian. Ja, das genau. Das sagen wirklich alle, die mich schon
länger kennen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
Ja, dass ich mich massiv. Von wem? Jetzt möchte ich auch Namen hören.
Das kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Gebe meine Quelle nicht preis. Der abgehobene Florian. Ach so, ganz kurz zu Zverev übrigens. Der nimmt wirklich, der spielt gegen Heidevetter, wirklich, ne? Kommenden Samstag, Schlag den Raab.
Das ziehe ich mir rein.
Schlag den Raab. Ist ja nicht,
Schlag den Zverev oder eben den Heidevetter,
je nachdem.
Schlag den Elten.
Das ist eine irre Geschichte.
Das finde ich auch sensationell. Aber da haben sie ein kluges Umdenken. Es war ja schon so, das alte Management von ihm hat immer gesagt, ach Deutschland, komm, du musst ein globaler Superstar werden. Und jetzt, da hilft ihm gleich sein Bruder auch sehr.
Ja, außerdem gilt auch bei Zverev so ein bisschen, auch der möchte geliebt werden und das gelingt ihm am ehesten, glaube ich, hier.
Ist natürlich schwierig, wenn du gegen Heine, ich glaube, gegen Heine bist du der klare Unsympath.
Ich glaube, dass viele geil. Leute den Heine unterschätzen. Ich glaube, dass sie den unterschätzen. Warum, weiß ich nicht, aber die denken, oh, da kommt jetzt der Halbfinalist von den US Open im Tennis und der Heine fällt da jetzt ein Handballtorwart. Die werden sich alle umgucken.
Der hat sie unfassbar trainiert in Corona. Hat er mir selber gesagt, für mich war das vielleicht sogar Gold wert. Ich habe das Gefühl, ich konnte meine Karriere 3 Jahre verlängern, weil ich jetzt einmal Zeit hatte, mich um meinen Körper zu kümmern.
Und der ist ein Wiefzack, der ist clever.
Was ist denn ein Wiefzack?
Das hat mir die Lisa, glaube ich, mal gesagt. Ein ausgeschlafenes Kerlchen, ein Wiefzack.
Ich glaub, ja, das heißt, aber nur weil die Lisa da aus dem Alpenvorland irgendwelche Worte mitbringt.
Wiefzack.
Kennst du es nicht? Also das google ich jetzt mal.
Wiefzack.
Also wie schreibt man das?
Weiß ich doch nicht, wie man das schreibt.
Ein Wiefzack. Nein, dieses Wort. Also ich lehne mich so weit
aus dem Fenster zu sagen,
im Duden steht das zumindest.
Ja, das wahrscheinlich nicht.
Das gibt's ja nicht. Guck mal, der schlägt mir das sogar als.
Wiefzack. Ach, guck mal an. Und was steht da?
Moment. Ach nee. Oh. Nee.
Was?
Wiefzack in Österreich, schlauer Mensch.
So, ja, Wiefzack oder Wiefzack, wie man das genau ausspricht. So, schlauer Mensch, auch das gibt's passt.
Ja gar
Zack,
nicht.
Rabum, Rabotti, Rabautz. Jabadabadu, hast du wieder was gelernt vom Vattern? Schubidubidu. Wiefzack.
Ich hätte ihm keinen Kaffee geben dürfen. Jetzt dreht er völlig durch.
Kriege ich eigentlich noch einen Kaffee?
Ja, aber wir müssen doch erst noch mal.
Also ein bisschen machen wir noch, aber
weißt
nicht mehr
du,
so lange.
Worüber wir jetzt reden? Su! Hast du nichts von mitbekommen?
Su?
Ich wollte jetzt nicht so laut brüllen. Su, wessen Kampfschrei ist das? Ist das jetzt dein Ernst?
Cristiano Ronaldo.
Ja.
Ja, da habe ich ja schon, da sehe ich mich bestätigt. Das funktioniert nicht. Manchester United und Cristiano Ronaldo. Und ich krieg da nur irgendwie mit. Ach, der hat schon wieder, erste Halbzeit, kurz vor der Pause, hat er schon wieder getroffen für Man
United. Und das ist natürlich, weißt du, man muss ja jetzt nicht gleich aufs große Ganze, aber es ist schon, ich sag dir, wie viele Spiele habe ich gesehen? Und gerade, es ist wirklich das ideale Beispiel. Manchester United gegen Newcastle. Newcastle, ein ekelhaft zu spielen, das wirklich, das ist ekelhafter Fußball. Das kann ich nicht anders, was die unter Steve Bruce spielen. Das ist grauenhaft für jeden anzugucken. Das sind so Klassikerspiele, wo Manchester United dann mal nur ein Unentschieden geholt hat. Und der macht ihnen einfach, die muss da nur reinstochern, ne? Aber der macht einfach die ersten beiden Tore. Und das ist genau das, was Manchester United.
Der hat gesagt, er wäre tierisch nervös gewesen.
Ja, ja, witzig, genau. Das hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Genau. Haben wir gestern nochmal, das war fast eine Stunde nach dem Spiel. Du verstehst von seinen ersten 30 Sekunden Antwort einfach mal gar nichts, weil die Fans eine Stunde nach dem Spiel einen Rabauz in diesem Stadion, wirklich, und das ist halt was, da geht es um viel Kohle, brauchen wir niemandem erzählen, ich habe gelesen, 220 Millionen Umsätze durch Trikots, ne? Da reibt sich natürlich vor allem Adidas als Ausrüster die Hände, aber das ist so, muss man ja auch sagen, das ist dann immer, da kommen dann die Oberschauer und sagt, kriegt doch Manchester United nur 14% von, ja. Aber glaubt ihr denn nicht ernsthaft, dass Adidas dann vielleicht auch sagt, ach Mensch, wenn das so gut läuft, dann zahlen wir beim nächsten Sponsoring aber auch noch mal 50 Millionen mehr an die. Nehmt doch
bitte hier nicht immer die Sportartikelhersteller.
Ja, aber, ach, es ist doch, naja, ja gut. Naja, auf jeden Fall, da, wirklich, was in diesem Stadion los war, das können Manchester von Menschen, die noch leben, genau zwei Leute geben. Das ist zum einen der auf der Tribüne sitzt mit Sir Alex Ferguson, und es ist schön, dass der wieder gesund auf der Tribüne sitzen kann. Da war man sich auch mal eine Zeit lang nicht so sicher. Und auf dem Feld gibt es genau einen Menschen. Ja,
und das war mir immer klar, dass das funktioniert.
Ach Gott. Ja, das war gestern, sowas hatte ich zum Glück noch nicht oft in meiner Karriere. Gestern wurde mir wirklich ein Fußballspiel zerstört durch eine Verletzung. Harvey Elliott, dieses Megatalent von Liverpool.
Was hat er denn jetzt eigentlich?
Klopp hat gesagt, es ist der Knöchel. Unsere Leute in der Regie, wir haben ja zum Glück keine Slow-Mos gesehen und ich hatte da auch wirklich kein Interesse dran, Slow-Mos zu sehen, haben gemeint, für sie sah das eher noch höher, Schien-Wadenbeinbruch.
Was besser wäre als ein Knöchelbruch.
Meinst du?
Ja, ja, ja. Also Wadenbeinbruch zum Beispiel immer nehmen.
Ja, du hast recht, das Wadenbein ist ja nur so ein Ersatzteillager, Schienenbein. Du, ich hoffe einfach, ich konnte wirklich.
Das muss heftig gewesen sein, weil das ging auch überall durch die sozialen Netzwerke und sofort gute Besserung. Das muss schlimm ausgesehen haben.
Furchtbar. Also wirklich, das ist.
Faul oder?
Na, eher unglücklich. Okay. Mit dem anderen Bein, also der geht schon ordentlich rein, okay, aber, ja, wir konnten nicht mal sagen, ob das. Ich glaube, das ist eher so eine rote Karte, die musst du wegen der Auswirkung. Also du kannst ja nicht einem, der dem anderen zwar unglücklich, aber der den raus. Schießt für ein paar Monate leider.
Ja, wenn es wirklich unglücklich war und er nicht die Verletzung in Kauf genommen hat, ist keine rote Karte.
Ja, es ist ein Tackling von hinten. Ja, also insofern, das war schon, naja, der Schiedsrichter hat kein Foul gepfiffen im ersten Moment.
Okay. Ich habe nur gelesen, dass es wohl heftig aussah und dass er eine heftigere Verletzung hat. Gute Besserung.
Also das hatte ich wirklich selten, weil danach, ich hab wirklich eine Viertelstunde gebraucht, es stand 2-0, es war dann auch irgendwie klar, viel wird hier nicht mehr passieren, irgendwie dafür war Leeds auch viel zu überfordert, die waren hinten, es hätte da schon 5-0 für Liverpool stehen können, aber ich hatte wirklich, das hatte ich selten, dass ich nach einem Spiel, ich habe ja auch das Spiel kommentiert, wo Van Dijk von Pickford da so attackiert wurde, dass ihm das Kreuzband durch war, das fand ich auch heftig, aber der Van Dijk geht selber vom Feld und du hattest so die, aber da war wirklich klar, scheiße, das ist ein 18-jähriger Junge, wo wir nicht wissen, ob wir den in einem halben, in einem Jahr und wie sehen wir ihn wieder. Und ich drücke da einfach nur die Daumen. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, der wird auf der Trage rausgetragen und applaudiert Richtung Fans. Weil, weißt du, das kann ja auch schlimmer sein.
Der hat auch schon, das ist heutzutage so, er hat auch selbst schon via Instagram
Wahnsinn, ne?
Bescheid gegeben. Danke für den Support und die Reha beginnt jetzt.
Genau. Ein bisschen pervers auch diese Welt. Andererseits denke ich mir, ey, schön, dass der solche Gedanken gerade hat, weil, also ich weiß nicht, ob ich da nicht einfach nur erstmal ohnmächtig vor Schmerzen geworden
aber
wäre.
Aber dir kann
und
das
dann
nicht passieren, du machst keinen Sport.
Ja, danke. Naja, sonst brauchen wir, es gab auch gar nichts groß, doch, es gab was sehr Spektakuläres. Arsenal hat es geschafft, gegen Norwich 1-0 zu gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Gab es sonst noch irgendwas? Lukaku hat wieder zwei Buden gemacht. Chelsea ist gut unterwegs. City hat zwar knapp, aber hat sein Spiel gegen Leicester, das war so das Topspiel tabellenmäßig, gewonnen. Ja, das der kurze Abriss der Premier League. Sonst
Was guckst du denn immer? Kannst du das?
Ja, ich gucke nur, ob ich irgendwas. Ach, wir haben ja noch gar nicht über die Nationalmannschaft geredet.
Ja, jetzt, wir müssen auch nicht alles. Also
müssen wir eigentlich nicht mehr, ne? Aber war ein guter Anfang unter Flick. Ja. Muss man wirklich sagen, das sieht wieder vernünftig aus, was die da spielen und macht auch wieder ein bisschen Spaß.
Haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet.
Ja. Und muss ich schon nochmal sagen, ich habe ja Hoffenheim gegen Mainz in der Konferenz gemacht und da saß Hansi Flick auf der Tribüne. Ich finde, das muss man sich schon mal geben. Der hatte die Wahl, er hätte sich auch Leipzig-Bayern angucken können. Er hätte sich Leverkusen gegen Dortmund angucken können.
Ich stelle mir gerade vor, das hätte Jogi Löw gemacht, was los gewesen wäre. Ein Sturm der Entrüstung.
Na, nee, 100%. Na, das sehe ich anders. Bei Löw war das Problem, den hat man doch gar nicht mehr im Stadion gesehen. Ja,
trotzdem, jetzt stell dir vor, der hätte bei Hoffenheim gegen Mainz gesessen. Ja, weil einfach alle die Schnauze voll
sein.
Von Jogi Löw hatten.
Ja, kann sein, wahrscheinlich
alle,
hast du recht.
Au, oh, das ist ein Wiefzack.
Oh Gott, das Wort, das wird jetzt dermaßen inflationiert. Haben wir immerhin schon einen Folgentitel, oder? Ich glaube, Wiefzack, den nehmen wir.
Ja, du Wiefzack. Weißt ja jetzt, wie man schreibt, genau. Das ist ein schöner Folgentitel.
Ja.
Wiefzack.
Wird sich Lisa freuen.
Gibt es wirklich.
ja, sonst was hat. Ja, ich meine. Das ist natürlich, also es war spektakulär, aber das wird schwierig für Leipzig, so gegen Bayern in Spitzenspielen zu gewinnen, wenn sie so eine Abwehr da hinstellen.
Ja, also das war, als Bayern in Führung gegangen ist, ich glaube, da habe ich direkt zum Handy gegriffen, habe geschrieben, so richtig spannend wird es ganz oben.
Beim 2-0, ne?
Also Leipzig ist jetzt übrigens nicht nach dem vierten Spieltag abgeschlagen und ein Abstiegskandidat. Das nicht.
Ich würde sagen, abgeschlagen sind sie schon. Ein Abstiegskandidat sind sie nicht.
Genau, ja, abgeschlagen. Ja, auch da würde man ja im Normalfall sagen, hey, 7 Punkte nach 4 Spieltagen, das sind noch 32 Spieltage zu absolvieren. Nee. 30.
Die haben 3 Punkte.
7 Punkte Rückstand auf die Bayern.
Ach so, ja.
Florian, du musst lernen zuzuhören. Ich hatte aber noch gar nicht ausgesprochen. Du bist mir wieder einfach dazwischen gegangen. Aber ich sehe keinen.
Es sind 9 Punkte auf Wolfsburg. Das ist das große Leipziger.
Ja, das
Leipziger
haben dann ja auch viele bei mir dann geschrieben und gesagt, ja, es ist wirklich langweilig. Wolfsburg wird über Jahre unschlagbar sein. ich meine, die haben super Saisonstart, aber das haben wir alles schon mal gehabt. Normalerweise werden es die üblichen Verdächtigen sein da oben. Und die Bayern wirken schon. Also jetzt wirken sie dann doch schon sehr sattelfest, muss ich sagen. Ja. Zumindest für die Bundesliga. Spannend wird ja wirklich sein, reicht dieser Kader, reicht das, wo sie im Moment stehen, dann für die ganz Großen in Europa, weil da ist ja gerade wirklich was im Gange, wenn du Mannschaften wie City, wie Chelsea, Liverpool nehme ich da auch noch dazu, wenn du Paris Saint-Germain, wenn du die nimmst, was die da für Kader haben, also ich rede hier von einem 25-Mann-Kader, vergleich das mit den Bayern, das wird sehr interessant, glaube ich. Aber für die Bundesliga, die werden ihre Ausrutscher haben, das passiert immer mal, aber wie sie das dann doch da in Leipzig spielen, mit ganz kleinem Wackler mal, aber so richtig ehrlich gesagt nicht. Also das ist schon
am Ende steht ein 4-1. Das ist ja dann.
Und Dortmund spielt den geilsten. Das ist übrigens wie die letzten Jahre. Ja. Dortmund spielt den geilsten Offensivfußball.
Das ist wirklich, ne?
Du kannst es nur lieben, aber.
Aber mit Ansage.
Ja,
ne?
Aber du
mit
weißt
Ansage
aber auch,
fallen da wieder 7 genau. Tore.
Ja, das war ganz lustig. Da habe ich mir die Vorberichterstattung angeguckt. Das war eins der letzten Top-Spiele, die ich noch kommentiert habe. Und da habe ich nochmal.
4-3.
Genau.
Aber damals andersrum.
Für Leverkusen.
Ne? Ja.
Und das war übrigens so eine Sekunde, wo ich auf Malle lag und dachte, in solchen
Das hat mich wieder geil kommentiert.
Nein, überhaupt nicht. Also, dass ich das nicht kann, wie gesagt, ich bin gut aufgehoben bei den Shows, aber Einzelspiele im Fußball, das können andere viel besser als ich. Aber da habe ich dann so gedacht, das hat schon Bock gemacht.
Ja, das glaube ich.
Sowas hat dann schon Spaß gemacht. Ja. Und es war auch in der Konferenz jetzt geil, die habe ich nämlich geguckt am Samstagnachmittag. Und diesmal gewinnt der BVB und die spielen auch einen geilen Fußball, aber da könnten wir jetzt eigentlich früher gab es noch Schallplatten, das kennst du gar nicht mehr, Schmieso, abspielen, immer das Gleiche und ich fürchte für den BVB auch, dass es wieder das Gleiche wird und dass sie am Ende vor allem auch in den direkten Duellen in den kürzeren ziehen werden.
Am Ende ist es ja genau das, ne? Die haben wirklich, man kann es durchgehen. Also natürlich waren es am Ende auch oft viel mehr Punkte, aber so diese Wirkung von so einem Spiel, es waren genau die Klopp-Jahre, wo sie die Bayern halt auch mal geschlagen haben. Ja. So, der verschossene Elfmeter von Robben. Weißt du, an sein, dass man sich an solche Sachen noch erinnert, Weil es eben so lang, so, und in den letzten Jahren hat dann halt immer im Zweifel Kimmich das entscheidende Bayern-Tor gemacht. Ich bin da auch, ja, ich bin da gespannt. Die Mainzer sind übrigens wirklich, das ist wahr, also die haben das komplett mitgesetzt. Sie hatten diesen einen Aussetzer gegen Bochum, der war jetzt nicht nötig.
Aber auch da bin ich noch vorsichtig, Schmieso. Das ist natürlich jetzt eine gute Nachricht für alle Mainzer.
Ja, mit was kommst du denn jetzt?
Weil ich guck dir mal die Mannschaft genau an. Und klar, die haben das, was für eine Rückrunde haben die gespielt letztes Jahr unter Svensson, ich weiß. Aber
die Mannschaft ist gut.
Ja, die ist gut, aber die ist aber auch nicht so viel besser als die Mannschaft von Hoffenheim. Wenn du nur dir die...
Nein, Moment, aber Hoffenheim möchte auf Sicht
wieder europäisch spielen. Ja, aber guck mal, wo Hoffenheim gerade steht.
Ja, richtig, aber das ist doch der Punkt. Ja. Hoffenheim hat wirklich nichts hinbekommen.
Absteigen wird Mainz nicht, aber die werden jetzt, also da würde ich mich sehr wundern, wenn die
das meine ich auch nicht. Also, aber das ist doch der Punkt. Ja, aber Buschi, Moment, wo kommen die her? Jetzt überleg mal. Die waren Winter 2020 punktgleich mit Schalke. Ja. Und was seitdem passiert ist, das ist Wahnsinn.
Wobei Schalke hat jetzt auch überhaupt.
Ja, da warten wir noch. Aber Werder.
Ja, die mit haben Werder alle gewonnen. Jetzt alle von uns gescholten und haben alle gewonnen. HSV, Werder und Schalke.
Haben wir sonst noch was? Nee, gestern habe ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen. Hertha hat mal gewonnen.
Ja.
Wurde vielleicht auch mal Zeit.
Ja, das ist so ein
bisschen. Gladbach hat endlich mal gewonnen.
Das sind übrigens zwei, die sich Sorgen machen müssen. Die beiden Gegner der beiden, die du gerade genannt hast, nämlich Bochum und Bielefeld. Ich glaube, die leben ja sehr viel von Atmosphäre, von Begeisterung, von Euphorie, auch davon, dass sie jetzt wieder Leute in den Stadien haben. Aber ich glaube, also Fürth ist für mich, also da lege ich mich fest, die steigen ab.
Ja, das,
also das reicht nicht.
Auch nicht viel.
Und wenn wir gerade gesagt haben, da gucken wir auf den Kader, da tue ich jetzt auch, trete ich auch keinem zu nah, glaube ich. Guck dir den Kader an, auch wenn die jetzt nochmal, ich glaube, alle vier Neuen, die sie noch geholt haben, übrigens jetzt in der Transferphase, haben alle direkt in der Startformation gestanden, jetzt bei Fürth, glaube ich.
Ah, ist das so?
Ja, also das zeigt auch schon so ein bisschen, da musste sich nochmal was tun.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit der Mannschaft, mit dem Kader die Bundesliga hältst. Und dann wird's. Und dann wird es echt interessant. Und dann, glaube ich, sind wir bei so Teams wie Bochum, wie Bielefeld, Augsburg, müssen wir mal gucken.
Ja, genau. Das sind genau die. Ne? Also ich bin auch bei dir. Fürth, ich fand auch, das habe ich Ende, ich fand die haben herausragenden Fußball in der zweiten Liga gespielt, aber ich hatte direkt auch schon das Gefühl, das wird der Fußball sein, der am allerschwierigsten in die erste Liga reinzutragen ist. Ja, das ist, haben wir sonst. Köln ist immer noch gut unterwegs. Das ist vielleicht noch, ich finde schon was Baumgart da macht, auch wenn die jetzt nur 1-1 gespielt haben.
War in Freiburg.
Aber genau, das ist total okay. Da hat der BVB verloren zum Beispiel. Das ist auch so eine, da sollte man jetzt auch vorsichtig sein, weil auch da sehe ich Ränge 5 bis 7 am Saisonende noch ein bisschen. Da haben sie ja bei uns, bei Sky in der Vorberichterstattung, haben sie ja dem Baumgart die Meisterschale und den Champions League-Pokal in die Hand gedrückt. Aber so muss man mit Köln doch umgehen.
Ja, so gibt ja auch Leute, die sich darüber aufregen, weil das wäre doch ein Vorurteil, dass die Kölner immer alle durchdrehen. Also im Club und vor allem Steffen Baumgart, die wissen ganz genau, wie sie das einzuordnen haben. Aber es ist doch schön, weil das ist für mich so eine Stadt, die gehört in die Bundesliga, so ein Club, der gehört in die Bundesliga. Und allein dieses Comeback des Anthony Modest, allein das ist doch schon wieder so eine geile Geschichte, warum die Bundesliga schön ist.
Aber wirklich, daran kannst du Baumgart ja messen und das ist, der sagt wieder weil er da auch wahnsinnig offensiv aufgestellt hat und dann wird er gefragt und sagt, wenn ich zwei solche Stürmer da vorne drin habe, muss ich halt gucken, dass ich es irgendwie so hinkriege, dass sie auch spielen können.
So, pass auf.
Und das
so,
ist dieser ja Pragmatismus bei dem Mann.
7 von 8 Toren über Flanken.
Ja.
Ganz klar über Flanken.
Ja, du hast ja gesehen, der Kopfball war ja wieder herausragend. Ja. Der ist so schwer zu setzen.
Das musst du dann eben auch konsequent spielen. Ne? Dann musst du über die Außen kommen, dann musst du starke Schienenspieler.
Du bist wirklich. Dir kann man sowas nicht, das kann man dir nicht anvertrauen. Ne?
Warum? Das ist Fußballfachvokabular.
Ja, komm. Haben wir, du hast ja eigentlich schon gesagt, ne, die Großen haben alle, aber ich finde wirklich gerade, und das hätte ich nicht gedacht, ich dachte, hier Schalke, HSV, die kriegen das hinten in der zweiten, wobei die sind ja alle eng beieinander, aber das Werder sieht fußballerisch wirklich gut aus. Also ich bin da schon ein bisschen überrascht, wie schnell.
Zweitliga-Konferenz habe ich aber nicht geguckt.
Nee.
Auch keine Einzelspieler. Also das ist so, was ist mir aufgefallen. Samstagsabend, 20.15 Uhr, HSV gegen Sandhausen, das kann ja nicht funktionieren.
Soll ich
dir mal was sagen? Die Fans werden jetzt Amok laufen. für die zweite Liga und für das Interesse an der zweiten Liga und für die Einschaltquoten war es jetzt, sorry, liebe Fußballfans, liebe Hardcore-Fans, der etablierte Montagabend war ein Segen.
Ich bin da bei dir. Für mich als jemand, der Sonntag kann ich nicht, weil ich immer England gucke. Samstag gucke ich in der Regel die Bundesliga. Freitag kickt mich irgendwie auch nicht so. Freitagabend ist für mich nicht der Fußballtag irgendwie und ich bin voll bei dir.
Freitagabend ist ja auch bald wieder Ninja Warrior Germany Tag. Es geht ja dann auch irgendwann wieder los. Ja, eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht machen wir auch nochmal eine Hundeshow.
Ich freue mich auf das große Comeback von 99, einer schlägt sie alle. Das wird auch am Freitag.
Also, für Hardcore-Fans ist das eine
Katastrophe gewesen. Ich verstehe das mit dem Reisen. Verstehe ich komplett. Die Frage ist halt nur, kann man sich nicht ein so ein Spiel gönnen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich nicht...
Ja, und das war eine etablierte Marke. Also es ging ja los mit...
Ich liebe übrigens auch den Freitagabend in der Premier League. Auch das, gut, die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, sonderlich viel auf Faninteressen zu geben.
Aber gerade hast du noch gesagt, Freitagabend ist
nicht... Montagabend, sorry. Entschuldigung. Montagabend in der Premier League. Gibt's ja nur ausgewählt. Das ist so jeder dritte Spieltag oder so. Ich weiß gar nicht, wie da die Regelung ist, aber... Ich finde schon auch, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe dann auch irgendwann keinen Nerv mehr so. Ich habe mir manchmal noch so ein Samstagabend Handballspiel, weil es dann auch nochmal was anderes ist. Aber ich bin den ganzen, ganz ehrlich, ich gucke die Bundesliga-Konferenz, vielleicht habe ich davor schon zweite Liga geguckt, dann gucke ich in der Regel noch das Topspiel, weil es ja in der Regel in der Bundesliga gut ist. Ich bin dann auch irgendwann mal durch. Also selbst ich, der es liebt, aber irgendwann sage ich dann auch mal, nee, ich kann jetzt nicht mehr.
Nein, ist ja ewige Diskussion, ob das nicht alles ein bisschen viel ist. Aber da kommen wir zu etwas, was ich dir noch
frage. Aber wird übrigens sehr viel geguckt im Fernsehen, trotzdem. Das muss man in übrigens England sagen. Nein. Samstagabend, zweite Liga. Bei Sky habe ich gehört, läuft überragend, zuschauermäßig.
Das ist dann immer, das liegt dann im Auge des Betrachters. Also ich las jetzt die Quoten für Free TV, das sind irgendwie 300.000 oder so.
Ja, da haben die sich natürlich deutlich mehr. Ich glaube, 650.000 hat Sport 1 gesagt.
Ich kann mich erinnern an Montagabende, wo es 2,2 bis 2,5 Millionen waren, wenn Köln gegen
Gladbach lautert. Moment.
Im Free TV, habe ich gerade gesagt, bei
Sport 1. Ja, aber da warst du ja noch dabei.
Nein, das wäre ja.
Das ist ja klar, warum die Leute das dann geguckt haben. Das ist ja egal, welche Statisten da dann auf dem Rasen stehen. Das ist ja, wenn der Frank Buschmann dort.
Das Ereignis macht nicht nur den Kommentar.
Live vom Spielfeldrand meldet.
Das Ereignis macht auch die Quote.
Dann schalten die Leute ein. Das wäre jetzt aber auch egal gewesen, ob das Montagabend oder Sonntag früh gewesen wäre.
Das war der letzte Lauschangriff, liebe Leute. Ich kann mir diese gequälte...
Ich melde mich nächste Woche wieder mit Icke.
Bekloppte... egal.
Wie findest du das eigentlich, dass das die meistgehörte Folge
ist? Ist
das
immer noch so? Oder kommt jetzt nicht mal eine, mein Comeback, kommt das nicht so langsam in die...
Nee,
immer noch nicht.
Die Folge mit mir und
ja, dann, also das steht für mich ja auch fest. Wir haben uns jetzt geeinigt, diese Saison zu machen und danach ist sicher Schluss. Das wirst du dann mit Icke machen. Also das kann ich dir an dieser Stelle
jetzt schon machen. Jetzt hör doch auf, den Leuten immer so...
Hoffnung zu machen.
Es ist Angst doch jetzt auch egal. Machen.
Ich wollte noch was anderes sagen.
Der Kretsche will dich ja zu den Füchsen Berlin angeblich holen. Ne?
Was war denn noch? Ach so, genau, ja, hast es gut angesprochen. Wie wohl habt ihr euch denn mit der neuen Handballkonferenz bei Sky gefühlt?
Oh ja, richtig, wir müssen ja noch über Handball reden.
Wir reden jetzt nicht über den ersten Spieltag der HBL großartig, sondern
ich möchte wissen... Wir können ja über den zweiten reden, der war ja gestern.
Nein, Schmieso, bei aller Liebe.
Nein, ist ja gut. Also,
ich möchte wissen, ganz wie kurz. Du dich gefühlt hast. Ja,
sag ich dir sofort, ganz kurz nur. Kiel fand ich schon sehr beeindruckend gegen Melsungen. Das war ein schweres Spiel Samstagabend eigentlich, aber die haben
deutlich gewonnen.
Ja, ganz easy weggefiedelt. Magdeburg hat mir gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Glückwunsch Benno, auch extrem gut gefallen. Die Füchse hatten jetzt zwei nicht so schwierige Gegner, aber wobei in Leipzig. Ja, ich weiß nicht, Leipzig hat so ein bisschen seine Heimstärke. Die haben ein bisschen ihre Heimstärke verloren. Flensburg zerfleddert Minden. Für Minden wird es brutal schwer dieses Jahr, aber das ist kein Wunder. Da ist ja alles gegangen, was letztes Jahr Säule war. Und die lassen dann aber wirklich in Erlangen einen Punkt liegen. Das könnte Flensburg noch richtig wehtun, aber wir haben leider riesen Verletzungspech. So, und die Konferenz, Punkt 1, und das ist mal das Wichtigste. Mir hat das brutal Spaß gemacht, da mit Pommes durch alle Spiele durchzureiten. Ich habe ausschließlich wirklich die Rückmeldung bekommen, ey, geil, macht das weiter, ist viel launiger als letztes Jahr, weil man eben mit euch durch alle Spiele geht. Ich muss aber auch sagen, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Weißt du, woran hat er dir gelegen? Das ist für mich immer die Kernfrage. Ich möchte dem Zuschauer zumindest bei jedem Spiel, was ich begleite, sagen können, woran hat er dir gelegen, dass das heute so... Und wenn es sowas Banales ist wie im Kopf oder auch einfach mal Glück gehabt, was weiß ich. wir sind da durchgerauscht durch die vier Spiele und ich konnte dir am Ende bei keinem sagen, warum haben jetzt eigentlich die, am Ende haben auch alle Favoriten gewonnen, da könnte man sich dann drauf zurückziehen, aber es war schon noch extrem wild. Ich habe das Gefühl, wir sind so schnell durch die Hallen geflogen, dass ich kaum was mitbekommen habe. So für, also die großen Storys. Juri Knorr macht in seinem ersten Spiel für die Löwen gleich mal 6 Tore in der ersten Halbzeit. Das haben wir alles auf der Pfanne gehabt. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind immer hinterhergerannt. Und vielleicht hat das der Zuschauer gar nicht so mitbekommen, aber da müssen wir noch etwas mehr Struktur für mein Gefühl reinkriegen.
Ja, ich habe es mir angeschaut.
Ach, du hast sogar geguckt aus der Ferne.
Allerdings die Ausgabe mit Götzi und Kretsche.
Aha. Mittwochabend.
Genau. Und ich muss sagen, halte ich es, und das wird ja für euch, für Pommes und dich dann auch gegolten haben, für eine, also das ist halt schon echt eine mega Maloche, sich da vorzubereiten, weil du hast halt eben nicht 2 Mannschaften, sondern 8 oder 10 oder was auch immer. Und genau das, was du jetzt beschreibst, das spürt man natürlich auch. Man spürt, dass ihr, das habt ihr, also haben auch Götzi und Kretsche super gemacht. Da merkt man halt den Handball-Sachverstand und ich gehe davon aus, dass das bei Pommes
so ist. Ja, da können Pommes und ich nicht mithalten.
Doch, Pommes schon. Nein, dass ihr das auch gut gemacht habt, aber man merkt eben, das ist ein sehr, sehr wilder Ritt und du kannst. Ich glaube, Kretscher hat sogar irgendwann mal, oder Götzi, keine Ahnung, einer von beiden hat sogar irgendwann mal gesagt, weiß jetzt, so ganz genau weiß ich jetzt gar nicht, warum das hier so ist, dass das eine relativ deutliche Führung ist, weil das kriegst du ja gar nicht mit.
Und das ist der Punkt. Ich habe mir da aber schon Gedanken drum gemacht, da müssen wir uns so ein bisschen einigen, mein Vorschlag war vielen zu radikal. Ich stelle mir das eher so vor, dass man wirklich sagt, wir fokussieren uns auf 1, 2 oder die 2 Top-Spiele, da muss man sich so ein inneres Ranking machen. So will ich das in meiner nächsten Konferenz, ich habe jetzt noch so 10 Tage Zeit, ich setze jetzt einmal aus, mache dann den Donnerstag danach wieder und sage dann wirklich, ich hole mir Brett Hart von Spielen 3 und 4 die Fazits von den Einzelspielkommentatoren. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen helfen könnte. Mhm. Muss man mal sehen, ob sich die anderen darauf einlassen. Das also kann ich ja nicht alleine entscheiden.
Für mich ist wirklich auch für den Zuschauer und natürlich auch für die arbeitenden Leute das Ideal, das ist aber zu teuer, da bin ich mir schon drüber im Klaren, ist die Einzelspiele aus der Halle kommentieren zu lassen, live, und eine Konferenz mit einzelnen Konferenzkommentatoren, so wie es in der Fußball-Bundesliga bei Sky ist, in der Original-Sky-Konferenz, das ist für mich das Ideal, weil da hast du, wenn du wenn zu dir geschaltet wird, du kannst ja beim Handball nicht sagen, Tor in Kiel, dann scheißen, brüllen ja alle nur. Aber du könntest einzelne Blöcke immer machen, könntest dich dem Spielgeschehen widmen und immer wieder kurz zusammenfassen, warum es jetzt gerade so steht, könntest den Zuschauer mit an die Hand nehmen. Das wäre das Ideal. Aber bevor da Nachfragen kommen, das ist natürlich ein erheblich höherer Kostenaufwand.
Ist auch so. Deswegen daher, steht das gar nicht zur Debatte. Und aber wir müsst
da echt mal lochen, mein lieber Schwan, da auf der Höhe zu machen. Ja, ich habe direkt gedacht, wie wäre ich damit umgegangen, wenn ich sowas zum Beispiel im Basketball hätte machen sollen damals.
Ja,
Basketball-Bundesliga, 5, 6 Spiele parallel. Ja, mein lieber Herr Gesangverein. Ja. Also das ist aber schon, boah, und da ziehe ich den Hut. Ich werde mir das dann auch mal anhören, wenn du am Start bist. Aber da du Deutschlands bester Sportkommentator bist, sollte das kein Problem sein.
Mein Glück und Vorteil ist da halt, ne, das Geile ist ja im Handball wirklich, ich habe hab Juri zum Beispiel angerufen und wie ist es denn so vor deinem ersten Spiel und so, ich kann, in Berlin habe ich meine 2, 3 Leute, die ich immer anrufen kann, Smöre in Hannover ist überragend, das macht's halt deutlich leichter, ne, weil wenn ich die an der Strippe habe, weiß ich, okay, mir geht da zumindest nichts komplett durch
die
Lappen.
Weil ich halt immer glaube, dass du vorsichtig sein musst mit diesen Geschichten, ne, weil du so viel Action hast.
Nee, genau, es geht, nee, also ich meine das eher, ich rufe die an und, ja genau, okay, und ich weiß schon mal nicht, okay, keine Ahnung, für die ist das zentrale Thema die Woche, sie müssen ihre Abwehr stabilisieren und ich rede die ganze Zeit darüber, dass sie, oh, im Angriff war das aber mau, so mal ganz platt gesprochen, weißt du?
Verstanden.
So, jetzt.
Ich würde jetzt gerne noch wissen, was du am kommenden Wochenende machst. Weil ich werde hier heute nicht so lange machen, weil ich habe heute noch eine wichtige Premiere zu.
Wie viel Werbung willst du eigentlich noch für dieses? Ich werde mir das angucken. Das werde ich mir
angucken. Ich glaube, es wird schwierig, weil es wird nicht TV. Also
mach doch erstmal und hab Spaß. Ich mache am Samstag Konferenz Bielefeld gegen Hoffenheim.
Wichtiges Ding für Bielefeld vor allem. Für beide sehr wichtig, aber Bielefeld braucht in solchen Spielen 3.
Hoffenheim hat halt auch erst 3.
Ja, 4 aber, Punkte, aber Bielefeld, diese Dinger müssen die auf der Alm müssen sie gewinnen.
Und dann die Spurs gegen Chelsea am Sonntag in der Premier League.
Tottenham hat verloren, ne?
Ja, ganz witzig. Die haben jetzt ein Torverhältnis von 3-3 und 9 Punkte. Die haben 3-1-0 gewonnen. Und man muss sagen, 3-0 klingt sehr deutlich. Es stand, glaube ich, in der 75. noch 0-0 und hinten raus ist ihnen das Spiel halt verrutscht.
War das gegen Chelsea oder was war das?
Nee, das kommt ja jetzt gegen Crystal Palace. Das ist so, macht so ein bisschen Sorge.
Gegen Crystal Palace?
Ja, das ist jetzt kein Team, wo die Spurs Punkte liegen lassen sollten.
Seit Max Meyer da nicht mehr spielt, geht's aufwärts.
Du bist wirklich unmöglich.
Der ist übrigens in die Türkei gegangen. Max Meyer spielt jetzt, glaube ich, bei Fenerbahce oder so.
Da, wo es die Weltklasse-Spieler eben hinzieht.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Wäre einen eigenen Podcast wert. Für mich heißt es heute Glanzparade. Also wir nehmen Montag auf. Wenn ihr, wenn es jetzt Dienstag oder Mittwoch ist und ihr hört das, dann war es am Montag oder kommt kommenden Montag wieder. Es sei denn...
Das hatte ich schon wieder vergessen. In Podcasting kann man ja im Prinzip eigentlich auch jederzeit hören. Ne?
Es sei denn, die Sendung wird nach dem ersten Mal direkt abgesetzt, weil wir wirklich... Es ist im Grunde, ist es wie ein Podcast, nur wir werden dabei gefilmt.
Und ich freue mich da schon drauf. Ich habe mir schon 2-3 Burner-Accounts angelegt und werde da mich mal.
Aber pass auf, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das fürs lineare Fernsehen funktioniert. Es wird sehr spannend. Ja, wenn wir einfach über Fußball
machen, Wolf, ich habe da Lust drauf. Ich werde mir das angucken.
Wir machen und fertig.
Ein paar Hasskommentare ins
Netz. Nein, ich finde das super. Ey, wer kann das schon von sich behaupten, dass ein Sender einem die Möglichkeit gibt, sowas einfach mal auszuprobieren. Ja. Also freue ich mich drauf. Und am Samstag treffe ich dich dann wieder in der Original-Sky-Konferenz.
Oh ja, was machst du?
Ich habe die Bayern gegen Bochum.
Ui.
Ja, da wird ab der 50. 60. Minute werden wir nicht mehr oft bei mir sein.
Kann ich jetzt schon sagen. Egal wie es steht, er wird sich in der 60. verabschieden und sagen.
Das war's von mir. Ja, so. und das war's. Ansonsten muss ich jetzt erstmal so langsam mich wieder hier ein bisschen einleben und freue mich auf K1, K2 und vor allem Lisa natürlich. Das ist jetzt wichtig.
Und
jetzt
er hat gelernt. Er sagt K1, K2 und sagt dann nicht noch die Namen hinterher.
Was ist denn eigentlich mit dir schon wieder? Bist du auf Krawall gebürstet eigentlich?
Nein, ganz friedlich. Ja. Gut. Liebe Lauscher, euch eine schöne Woche.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Inhalt. Lausch am Griff.